Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Heute bin ich euer Host Kai, denn Olaf ist immer noch im Umzugsstress. Es geht um das Thema übernatürliche Trash-Gimmicks, Podcast Nummer 131. Aber ich bin natürlich nicht alleine, ich habe mir Verstärkung geholt. Zum einen haben wir da den David, Portalleiter bei MannTV, dem Online-Magazin für Männer.
Morgen
um 18 Uhr, yeah.
Ja.
Und Christian Dörre von Computec.
Servus.
Ich hasse euch.
Aber du hast direkt die Einleitung verkackt, mein Freund. Es geht nicht um übersinnliche Trash-Gimmicks, sondern um übersinnliches und Wrestling-Trash.
Also übernatürliche?
Der Olaf ist schon besser als du.
Olaf kann... Ja, ich bin aber größer als Olaf.
Von daher... Das ist keine Leistung.
Ja, aber du siehst halt aus, als wärst du 12.
Das ist wahr, ich habe einfach null... Egal. Ja gut, ich hab nicht so einen geilen Bart wie Olaf, das stimmt. Aber ich versuch's, irgendwann hab ich's.
Mecker nicht rum, im Alter kriegst du überall Haare.
Wow, danke dafür. Ihr kennt euch damit ja aus, ihr alle, ne?
Eben.
Kommen wir kurz zum typischen Hausputz. Wenn ihr Fragen habt oder uns irgendwelche Anmerkungen schicken wollt, ganz normal, Social Media Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram, unsere YouTube-Videos, wo auch der Podcast hochgeladen wird, könnt ihr kommentieren. Egal, was ihr möchtet, schreibt uns Nachrichten, Olaf liest das alles und leitet die Fragen weiter. Schreibt uns gerne Rezension bei Amazon, bei Amazon, was ist denn los? Bei iTunes natürlich. Gerne 5 Sterne, damit wir einfach besser gerankt sind als alle anderen Podcasts, weil Headlock ist halt euer Lieblingspodcast von allen. Und nicht vergessen, wir sind jetzt auf Patreon, also könnt ihr uns da gerne unterstützen. Da gehen auch schon fleißig die Formate hoch, zum Beispiel Match of the Week oder Helden aus der zweiten Reihe, wo es dann um Mr. Perfect oder sowas geht. Also da kommt einiges auf euch zu. Deswegen.
Oder sowas.
Ja, oder sowas.
Super.
Ach nee, provozier mich nicht, ohne Scheiß. So, ich kann das auch alleine machen.
Das denkt sich Olaf gerade auch beim Zuhören.
Tja, egal, komm. Schlagen kurz die Brücke zu dem Thema Übersinnliches und Wrestling-Trash, wie Christian schon so schön gesagt hat. Und da kommen wir mal zur ersten Frage. Gibt euch das was? Also braucht ihr das heutzutage noch, diese Wrestling-Trash-Gimmicks? Oder sind da Sachen, wo ihr sagt, das hat mich stark beeinflusst, jetzt egal ob aktuell oder Vergangenheit? Chris?
Das ist schwer so pauschal zu beantworten. Also als erstes bei übernatürlichen Gimmicks oder auch so ein bisschen Trash denkt man wahrscheinlich an den Undertaker, wie jeder von uns, weil ja. Das einfach ein cooles Gimmick war. Das hat damals zu der Zeit funktioniert und dann, als es der modernere Deadman war, hat es auch funktioniert. Dazwischendrin waren halt auch Phasen, die nicht so geil waren. Also Ministry of Darkness war noch okay, aber dieser Biker-Taker,
Ich fand den gar nicht so scheiße, ohne Spaß.
Ja, da warst du halt auch irgendwie 2 oder so.
Denkt ihr bei Undertaker echt an Trash?
Nein, an Übersinnliches.
Ja, also übersinnlich bei mir, aber für mich war Undertaker zum Beispiel, obwohl das Gimmick halt echt überdreht ist, nie Trash.
Ja, da hast du schon recht, aber ja, es ist eher übersinnlich, aber es hat schon so seine Trash-Elemente drin gehabt, gerade die Ministry of Darkness-Zeit, also das war schon arg trashig. Aber sonst, der Deadman war schon besser, aber jetzt, wo du vorhin sagtest, ob man es heute noch braucht, eher weniger, obwohl ein Bray Wyatt funktionieren könnte, wenn er nicht total verbuckt wäre mittlerweile. Das ging schon, das war schon unterhaltsam immer, bis zu einer gewissen Zeit. Und ein Finn Bella mit seinem Demon-Gedöns macht ja eigentlich auch Spaß, auch wenn das natürlich mehr, ich habe es eigentlich immer eher so als optisches Gimmick dann wahrgenommen, dass er zum Pay-Per-View halt eben so rauskommt. Und die WWE will es einem ja jetzt quasi so verkaufen, dass er dann 10-mal so stark ist, wenn er sich vorher irgendwie anpinseln lässt. Also, ja, keine Ahnung. Gibt Fälle, wo es funktioniert und eben welche, wo es in die Hose geht. Das war immer so und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben.
David?
Ja, erstmal die Frage, braucht man das? Oh, gute Frage, ich weiß es nicht. Ich würde mal eher sagen, man braucht es nicht heutzutage, aber ist es ein gutes Extra? Und das merkst du halt auch beim Finn Balor eigentlich ganz gut, dass sowas halt auch irgendwo eine Attraktion ist, weil es hebt sich halt von der Masse ab. Nur es muss halt gut gemacht sein, was halt heutzutage halt nicht gehen würde, wäre halt wirklich jemand, der halt rauskommt wie ein Vampir und halt auch so tut, als wäre er jetzt einer oder eine Mumie oder sonst was. Das würde halt gar nicht gehen, aber halt sowas Düsteres dazu zu machen, am besten so Mystery-Style oder halt ja wirklich wie bei Bray Wyatt, halt, dass das wirklich eher Richtung so Horror-Psycho geht, das gucke ich sehr gerne. Also das finde ich auch sehr gut. muss nur entsprechend auch gebucht sein, dann kann es auch funktionieren. Aber bei der WWE oder generell beim Wrestling ist halt der Grat sehr, sehr schmal zwischen gekonnt Psycho und billiger Trash. Ich erinnere halt einfach nur an das Match gegen Randy Orton, wo wir alle dachten, alles klar, so Horrorhaus, da geht's richtig ab, das schön Psycho-Spielchen und so. Und das war halt einfach dieser schmale Grat, der komplett in die andere Richtung ging. Und das war halt nicht Psycho, sondern das war halt einfach nur Trash. Und dann funktioniert das halt auch einfach gar nicht. Und du verlierst in dem Moment auch total die Zuschauer.
Es haben nicht alle gedacht, dass das gut wird. Ich habe damals schon gesagt, das wird scheiße. Das
ja, aber wir haben gesagt, festhalten. Das wird halt geiler Trash. Also das wird ein witziger Trash und das war es ja auch teilweise. Boah, ich meine, wisst ihr noch, wie wir alle abgegangen sind? Mit diesen dummen Babys, die da irgendwie hingen und alle so ja gemacht haben, das war mega witzig. Wo er dann einfach den Kühlschrank auf ihn geworfen hat, das war schon lustig. Also jetzt mal
ganz. Ja, vor allem als in der Halle dann plötzlich die ganze Halle gerufen hat, nur noch Boeing. War bestimmt auch lustig.
Es war lustig, aber es war ja nicht so designt, dass man laut loslachen muss während diesem Match. Man konnte es halt nicht ernst nehmen, weil es einfach
ja, nur ja, genau.
Bullshit war.
Aber mal eine andere Frage reingeworfen. Ab wann fängt es bei euch an zu sagen, okay, das ist jetzt ein übernatürliches Gimmick? Also halt nicht mehr normal. Ab welchem Punkt ist das? Weil ich glaube, da haben wir unterschiedliche Meinungen.
Ja, wollte ich gerade sagen, wir haben ja irgendwie schon so ein bisschen davor gerade einmal kurz geredet und du warst da so ein bisschen anderer Meinung als Chris und ich. Also weil bei Übernatürlichem, man denkt ja immer so an, ja wirklich so irgendwie spezielle Kräfte, so aber so im Sinne von, jetzt mal ganz dumm gesagt, so beim Undertaker, dieses, okay, dann lässt er irgendwie Blitze einschlagen oder hier, wenn du dann so einen Gangrel hast, der dann wie so ein Vampir ist, was ja auch irgendwie übernatürlich ist, also so in Richtung diese Supernatural-Sachen. Das ist für mich so ein bisschen dieses Übernatürliche, dass du irgendwie diesen, ja, Zauber, kann man das so nennen, klingt scheiße, aber irgendwie dabei hast. Zumindest sehe ich das so.
Und du, Chris?
Ja, ich sehe es eigentlich genauso wie Kai, dass da dann irgendwie halt so dieses Übersinnliche, so ein bisschen Mystifizierende da reinkommt. Aber du sagtest ja vorhin, Braun Strowman gehört für dich auf jeden Fall da rein, weil er eben auch übernatürlich stark ist. Und da hast du auch irgendwo vollkommen recht, aber ich sehe den da halt trotzdem irgendwie so nicht so nach als übernatürlich an, weil man diese Monster-Gimmicks ja auch irgendwo gewohnt ist, so von WWE. Das ist jetzt nicht so was herausstechend Übernatürliches. Es ist irgendwie es ist seltsam zusammenzufassen irgendwie.
Ja, ich versuche es mal zu sagen, warum Braun Strowman für mich halt ein übernatürliches Gimmick für mich hat. Es ist einfach nicht nur, dass er halt als Riese dargestellt wird und als Monster, sondern dass er halt Sachen macht, die halt andere Monster eigentlich nicht machen. Sagen wir zum Beispiel, Brock Lesnar verpasst ihn einen Suplex und er steht sofort auf. Ohne auch nur zu zuckern, wo du einfach denkst so, ach du meine Güte. Oder beispielsweise das mit dem Krankenwagen. Also es ist halt echt nicht normal und für mich ist es halt auch nicht natürlich, somit übernatürlich, von der Kraft her, dass ein Typ dahin geht und einfach den Krankenwagen umwirft. Also das sind halt für mich Sachen, die einfach für mich über dieses normale Monster hinausgehen und ihn in dem Moment auch einfach über alle Monster heben und zu einer Attraktion machen, dann ist es für mich ein übernatürliches Gimmick irgendwo.
Ja, also so meine Erklärung zumindest. Also ich verstehe es schon irgendwie, aber das erinnert mich eher so ein bisschen an die Zeit, so nach dem Motto, wenn du sagst, okay, so 80er Jahre, so alle Wrestler sind irgendwie sind so Superhelden. Daran erinnert mich das eher so ein bisschen, wo du einfach nur sagst, okay, da sind zwar wir machen dieses Larger Than Life nochmal ein bisschen, einfach, okay, das sind halt Wrestler, die kämpfen, aber die sind krasser als alle Normalsterblichen. Und das sehe ich halt auch irgendwie bei Braun Strowman jetzt so ein bisschen. Das sehe ich auch trotzdem bei einem Brock Lesnar irgendwie. Aber das ist halt für mich persönlich nichts Übernatürliches.
Ja, Lesnar ist für mich zum Beispiel einfach ein Monster. Er ist so ein Tier, der halt alles auseinandernimmt. Aber Strowman, wie gesagt, also das mit dem Krankenwagen, das war ja schon eine Hausnummer. Ich glaube halt auch, das zeigt halt auch, dass solche Gimmicks auch funktionieren können. Also wie gesagt, ich zähle es halt dazu. Oder dass halt einfach sowas Übernatürliches oder Übermenschliches, sagen wir es mal einfach mal so rum, Übermenschliches, beim Publikum direkt Aufmerksamkeit erzeugt. Man muss halt ehrlich sagen, zum Beispiel diese Aktion, die hat ja Strowman total hochgehoben, wie halt auch beispielsweise damals beim Undertaker, wenn er da lag und dann einfach plötzlich nach oben ging, also sich aufgesetzt hat, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken. Solche Sachen haben einfach tierischen Impact.
Aber nochmal ganz kurz dazu, weil wir ja gesagt haben, Bezug zwischen früher und heute, oder auch wenn du es bei einem Strowman siehst, für mich ist es schwieriger heutzutage so ein übernatürliches Gimmick zu machen durch diesen Wegfall von Kayfabe. Also weil das war ja auch irgendwie so, du hast da nicht einen Undertaker, ich meine, das wird heute noch beibehalten, aber du hast einen Undertaker nicht in 50.000 Insta-Stories oder bei Snapchat gesehen mit Hundefilter oder sowas. Und heutzutage siehst du dann irgendwie einen Bray Wyatt, der dann, keine Ahnung, im Pool rumschwimmt und lustige Lieder singt. Das ist auch so, ja, aber du bist irgendwie der übernatürliche Typ, der so ein bisschen crazy ist. Und, also, weiß nicht, stört euch das so ein bisschen mit diesem heutzutage, dieser Fun-Faktor dabei, dass man immer sagt, okay, ich sehe den jetzt auf Social Media oder bei der Hausshow macht er das und das? Wie weiß ich nicht, ist das bei euch auch so, Chris?
Ja, überhaupt nicht. Das ist keine Ahnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei manchen Leuten so ist, aber ich habe da ganz einfach so den Bezug, wenn ich mir Raw angucke, dann sehe ich halt die Leute in ihren Rollen, ja, und was sie in ihrer Freizeit machen, ist mir egal. Also ich weiß ja auch, dass Jennifer Lawrence privat nicht hier in den Hunger Games mitspielt, ja. Dass sie da irgendwie durch den Wald rennt und mit Pfeil und Bogen irgendwo drauf schießt. Das ist mir ja auch klar. Von daher ist mir das vollkommen wurscht. Die können von mir aus so viele Hundebilder oder bei den Divas dann Möpsebilder posten, wie sie wollen. Das kratzt bei mir jetzt nicht an dem Charakter, den sie in den Shows spielen.
Ich würde sagen, das ist ja im Grunde genommen, kommt es ja darauf an, wie du Wrestling guckst. Wenn du halt das total analytisch und ernst guckst, dann klar, dann kann so ein Gimmick nicht funktionieren. Aber mal ehrlich, es ist halt Entertainment und ich sehe halt Wrestling, es ist halt nur, ja, im Grunde genommen wie ein Film. Und im Film sage ich halt auch nicht, wenn ich in Transformers reingehe, von wegen, boah, ist aber unrealistisch, dass der jetzt mal Mark Wahlberg das und das macht oder dass da jetzt irgendwelche Roboter rumkämpfen und Co., sondern das ist halt einfach, das gehört zur Story, das sind deren Rollen, das ist mir egal, was im Real Life ist oder dass da ein Greenscreen vorher war, sondern ich lasse mich halt in dem Moment drauf ein, auf dieses Entertainment, was ich sehe.
Und wie sieht er das mit dem Beschützen des Gimmicks durch das Booking? Also zum Beispiel, weil ein Undertaker, der wurde ja großteils eigentlich sehr gut gebookt. Also wenn jetzt irgendwie der Undertaker mit seinen übersinnlichen Mind Games und sowas auch, oder wenn er jetzt immer verloren hätte, wie ein Bray Wyatt, dann wäre das, glaube ich, auch gefloppt. Also um jetzt mal irgendwie diesen ganzen krassen Kontrast zu nehmen. Ich finde, Undertaker wurde eigentlich ziemlich gut gebookt. Also klar, du hast dann irgendwann Ministry of Darkness, was halt auch nicht so rosig war. Aber ein Bray Wyatt, der ja auch, wo wir irgendwie alle sagen würden, okay, der hatte Potenzial, in Richtung eines Undertakers zu gehen, also grundlegend, den jetzt aber auch kaum noch einer ernst nehmen kann. Also, dass er so sagt, okay, aber wenn man den gut bookt, dann kann ich den ernst nehmen, aber irgendwann ist auch so, dass ein übersinnliches Gimmick ist einfach dann für mich nur noch lächerlich, David.
Ja, genau, das ist es halt bei Bray Wyatt. Ist es halt Paradebeispiel, wo halt jeder dachte, okay, bei der ersten WrestleMania, jetzt hauen sie einen raus, jetzt pusht ihn, jetzt macht ihn wirklich zum Undertaker-Nachfolger, weil das Potenzial war halt da. Die Promos waren super, Charakter, klasse, die Family hat super hingehauen. Aber wie willst du halt jemanden als Gefahr darstellen, wenn diese Gefahr eigentlich immer verliert? Und das geht halt gar nicht. Also, das ist schon richtig. Beim Undertaker war es halt sehr wichtig, dass er halt gewonnen hat. Und vor allen Dingen, erstmal hatte er halt Squash-Matches. Hier hat er gewonnen, dann halt gegen die starken Leute. Selbst wenn er dann später verloren hatte, sah er halt nie schlecht aus oder halt so, dass er halt keine Chance hätte, sondern dann waren meistens irgendwelche anderen Eingriffe oder Ablenkungen, etwa wegen der Urne. Das haben die schon sehr klug gemacht. Auch bei Kane damals, als Kane debütiert ist, den haben sie ja auch gepusht wie sonst was. Und das ist genau richtig. Du kannst halt ein Monster nur als Monster verkaufen, indem du es pusht. Genau wie Bo Strowman oder halt Brock Lesnar als Biester halt anzusehen sind, die müssen gewinnen. Du kannst die halt nicht die ganze Zeit verlieren lassen, dann kommen sie raus und sagen, ich zerstöre dich, und du denkst einfach nur, ja klar.
Ist das bei dir auch so, Chris?
Ja, ganz genau was David sagt. Sowas kann nur funktionieren, wenn da vernünftiges Booking hintersteckt. Und ich denke mal, das Undertaker-Gimmick so viele Jahre funktioniert hat, hat er auch viel Glück gehabt einfach irgendwie, dass er in gewisse Rollen auch reingerutscht ist und auch Vince von Anfang an Fan von diesem Gimmick war. Denn wenn man sich so die ganzen anderen übernatürlichen oder Trash-Gimmicks anguckt, die auch gerade zu dieser Zeit dann darum liefen, da wurden halt Sachen ausprobiert. Ich glaub, da können wir auch gleich die Brücke schlagen zu eben übernatürlichen Gimmicks oder Trash-Gimmicks, die nicht funktioniert haben. Also ich denke zum Beispiel an Adam Bomb, falls der euch noch was sagt.
Sagt mir gar nichts, aber
Ich
ich
habe
bin
den als Kind
gespannt.
geliebt, muss ich zugeben. Ich schäme mich, aber es ist wirklich so.
Was hat er denn gemacht?
Also erstmal, der hatte halt, offiziell kam er halt radioaktiv verseucht halt raus. Er hatte halt immer so eine Schutzbrille auf und die Zunge hatte wohl vorher irgendwie so einen farbigen Lolli oder so
Ja,
gegessen.
und
Die
er
war
hatte
halt immer.
grüne Augen, ne? Muss dazu sagen,
Ja.
durch die
Also,
Strahlung.
er war halt so wie quasi, wie man sagen, so ein Superheld aus so einem Comic. So sah der halt ein bisschen aus.
Der meint, er war Radioactive Man.
Genau, er war Radioactive Man und Auf zum Atem. Es hat noch nicht funktioniert. Aber ich mochte ihn als Kind.
Also der war eher kacke, oder was?
Der war eher kacke, ja. Also das Gimmick war halt total bescheuert angelegt. Dann er kam halt rein und hat halt so mit seinen Armen so eine Explosion geformt, während auf der Leinwand halt ein Atompilz zu sehen war und sowas. Das war halt unmögliche Scheiße.
Aber das hast du doch damals halt ganz häufig, dass irgendwie so... Also ich finde sowieso damals aber halt noch mehr Gimmick-Zeit als heute. Da hast du ja klar, du hast halt zum einen wieder den Steuerberater und dann hast du da nochmal den Bauarbeiter und den Polizisten und sowas. Und
ja, es muss halt jeder einen Beruf haben.
Ja, du hattest ja auch so einen Zahnarzt zum Beispiel, das war übel.
Oh ja, Kane, also bevor er zu Kane wurde, da hatte Glenn Jacobs ja nicht so, so viel Glück mit seinen Gimmicks. Es war ja nicht nur hier Dr. Isaac Yankem, heißt er glaube
ja,
ich.
Ja.
Er war ja auch bei irgendeiner kleinen Liga, war ja doch mal die Christmas Creature und ist quasi so als wandelnder Tannenbaum aufgetreten.
Das ist echt her, also was da teilweise los war.
Ja, generell, also damals muss man halt ehrlich sagen, jeder Wrestler hatte halt ein Gimmick und es ging halt da wirklich, das war so eine Cartoon-Zeit und die waren alle so überzeichnet und du hattest halt alles dabei, jeden Beruf hattest du dabei, du hattest auch noch jede Tierart im Grunde genommen dabei. Ich meine, wir hatten halt Vögel dabei und Minotauren und
vielleicht will ich diesen Gobbledygooker oder sowas.
Ja, ich wollte gerade sagen, der Gobbledygooker.
Das ist wohl das Schlimmste, Gimmick, das es je gab.
Ja, der ist doch bei Survivor Series geschlüpft oder sowas.
War ja, das nicht ja. Das war das Schlimmste überhaupt, das Peinlichste, für, glaube ich, was Mean Gene je in seinem Leben machen musste.
Und es war so lustig. Wann war das Series so 90, 91 oder so?
Ja, irgendwie so.
Also, ist jetzt noch?
Gab es nicht auch mal Gerüchte, dass Undertaker eigentlich in einem Ei hätte sein sollen oder sowas?
Keine Ahnung, aber ich fand's halt so geil. Die haben halt über Monate dieses Ei gezeigt und immer gesagt, so bei der Survivor Series schlüpft es. und die Leute
dann ist es geschlüpft.
Dachten halt echt, da ist eine riesen Überraschung drin. Und es kam halt einfach ein Typ in einem schlechten Truthahn-Kostüm raus.
Der dann mit Mean Gene getanzt hat. Der
dann mit Mean Gene im Ring getanzt hat.
Und die ganze Crowd war Boon.
Ja, und in diesem Truthahn-Kostüm steckte der Onkel von Eddie Guerrero.
Wow. Alter.
Ja, aber es gab echt üble Sachen. Es gab ja auch Glacier damals.
Genau, halt diese Sache mit Glacier. Und ich finde, dazu kann man auch diesen Kiss-Demon passen, wo einfach WWE versucht hat, wir nehmen mal aktuelle Sachen, die damals Mainstream waren oder sowas und packen die in unsere Gimmicks rein. Das heißt irgendwie Musik oder Videospiele oder sowas. Irgendwelche Charaktere.
Aber ich muss dich enttäuschen, Kiss war damals schon nicht mehr...
Ja, aber es ist ja trotzdem Popkultur, so weißt du? Also,
ja, aber das war echt übel. Aber dieses Mortal Kombat-Ding, das war halt echt... ich muss sagen, das Üble war halt, diese Promo-Videos vorher vor dem Debüt, also diese Ankündigungsvideos, die waren grandios und du hast echt gedacht, wow, jetzt geht's richtig ab, ne? Und dann hat er debütiert und du hast einfach nur gedacht, nein, nee, das ging nicht. Und das war so peinlich, das war so richtig Fremdschämen und einfach denkst du, so, im Publikum sind keine Kinder, sondern eigentlich zu der Zeit waren halt nur jüngere Erwachsene da. Und dann kommt halt einer raus, der einen auf Mortal Kombat macht und du hast halt echt so ein Fremdschämen gehabt, wie sonst was.
Aber das hast du halt doch, also wie gesagt, das hast du aber heutzutage doch noch, dass WWE versucht, von aktuellen Sachen, die gerade irgendwie groß sind, zu profitieren.
Ja, und man muss mal zu dem Kiss-Demon sagen, wo David gerade sagte, die waren da auch nicht mehr in. Ja, aber der Name hat immer noch gezählt. Es liefen da ja auch immer zu Feiertagen noch so Kiss-Specials und so eine Scheiße. Also in den USA war das halt immer noch ein Riesenname zu der Zeit, auch als der Kiss-Demon kam. Und eine Popkultur-Referenz quasi, die jeder verstanden hat, weil jeder Spacken Kiss kannte. Und naja, der Kiss Demon war halt Dreck aus der Hölle.
Ist halt auch ein leichter Einstieg für so Mainstream-Fans, weißt du?
Aber ich wollte gerade nur sagen, wo der Kiss Demon Dreck aus der Hölle war, hat er eigentlich gut zur Band gepasst.
Zur Band hat er super gepasst. So, das war's auch schon. Aber ja, genauso übel wie damals Kevin Nash, der halt Oz war. Wo der rauskam mit den weiß gefärbten Haaren, ne? Mit dem Hut und der Maske und wo du einfach nur dachtest, nein, bitte lass es.
Aber ich finde, das passt so ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, dass du damals gesagt hast, okay, das ist jetzt ein Wrestler, den geben wir jetzt ein Gimmick und wenn das dann in 4 Wochen scheiße ist, ich krieg halt ein neues, komplett behindertes Gimmick. Dieses, also, da wurde so oft gewürfelt und schon halt, wie Chris gesagt hat, durch wie viele Höllen auch ein Kane gehen musste, bis er dann irgendwie sein Gimmick gefunden hat. Da wurde einfach mit jedem alles gemacht.
Ja, Mick Foley hat das hier sogar mal auch in seinem Buch geschrieben. als damals der Montreal Screwjob sich ereignet hat, waren halt einige Wrestler Backstage unfassbar sauer auf Vince, was er mit Bret halt gemacht hatte da. Und haben sich halt auch so zusammengeschlossen und wollten dann nicht zu Raw kommen, was Foley auch nicht gemacht hat. Der ist einfach weggeblieben. Der hat irgendwie eine Nachricht bei Vince auf den AB gesprochen und hat gesagt, das wäre ja wohl Dreck, was er gemacht hat und sowas. Und Kane stand wohl nur so da und sagte so, hey, ich krieg endlich ein Gimmick, mit dem ich arbeiten kann. Ich kann mir das nicht erlauben, jetzt irgendwie blau zu machen. Die schmeißen mich raus. Ich bekomme da was echt gut ist.
Leute, ich muss da hin. So, ich finde das sehr gut, was ihr macht, aber ey, so, das ist halt zum Essen. Ich bin halt kein Zahnarzt mehr. Nee, das ist schwierig. Aber guck mal, wo wir doch gesagt haben, so in Richtung Jobs, die es damals gab. Und dann wurde ja auch irgendwann, um nochmal diese Brücke zu schlagen, wurde es ja auch dann, haben die gesagt, ja, okay, Jobs, so, okay, kennt jeder, ist langweilig. Lass mal jetzt in Richtung Übersinnliches, Übernatürliches gehen, wo es dann auch irgendwann anfing, okay, dann gab es Mumien, also halt hier den Yeti, dann gab es Vampire mit Kevin Thorn und sowas, wo dann einfach nochmal diese dumme Idee der Job-Gimmicks, weil ich eigentlich viel davon Müll fand, obwohl du jetzt trotzdem sagen kannst, okay, Big Bossman oder ein IRS hatten halt auf jeden Fall was drauf, aber dann toppen wir das nochmal und packen halt unsere Leute als Mumie ein oder halt als Vampir. Wie steht ihr da so zu, Chris?
Warte mal, ich weiß schon, was er sagt. Er sagt, ich finde es richtig cool.
Mega. Ich finde es ehrlich gesagt ri richtig kacke. Also, ja, mal ganz ehrlich, wenn man kreativ hinter den Kulissen da arbeitet bei einer Wrestling-Organisation, dann machst du dir doch auch eigentlich Gedanken, was kann funktionieren, was kann ich in eine Story packen, wie kann jemand den Charakter verkörpern. Und wie willst du einen Vampir als Wrestler darstellen? Ich glaube, das ist noch nie gut gegangen. Ja, das ist immer scheiße.
Gangrel hat ein bisschen besser geklappt als Kevin Thorn.
Ja, aber Gangrel war doch auch scheiße.
Ja, aber
Mal ganz
das war ja
ehrlich.
auch eher so ein Mystery mit der Boot. Also, das
Ja.
muss man nochmal abkapseln, aber Vampir geht halt nicht, weil was soll er machen? Soll er im Ring jemand
Ja.
beißen? Das geht halt nicht.
Genau, was soll er? Oder soll er bei irgendwelchen Jungfrauen vorm Fenster rumschwirren oder sowas in irgendwelchen Clips, das ist auch Schwachsinn. Oder auch eine Mumie. Mumien sind eh Kacke, die sind nie gruselig oder sowas, ja?
Es gab ja sogar mal einen Zombie.
Ja, und was
Stimmt.
willst du da machen? Die können auch nicht sprechen, es sind Untote.
Vor allen Dingen, der hat auch noch so gewrestelt, das wäre das Geile.
Oh Gott, ey.
Ich würde das richtig feiern, wenn man so ein Kevin, also so ein Vampir-Gimmick so übertrieben aufziehen würde, aber also so wirklich so über 9 Monate, so mit Debüt und dann Royal Rumble und so, also dass er richtig over ist und dann verliert er einfach im Main Event von WrestleMania, wo alle Leute zugucken, so wie ein Knoblauch oder sowas und keiner sagt sowas. Wird einfach gepinnt, geht raus, tschüss. So einfach, so richtige Antiklimax, da hätte ich Bock drauf.
Meinst du wie Boogeyman damals, der war ja auch Antiklimax.
Nee, okay, komm, warte, dann müssen wir
Jetzt
jetzt
sag
einmal.
bitte nicht, dass du den cool fandest.
Wir müssen aber die Büchse aufmachen. Und zwar, ich finde, ein Boogeyman hat für das, was er sein sollte, damals auf jeden Fall funktioniert. Weil, ich gehe jetzt halt
Warst
von
du
mir
ein
aus, okay, ich war halt
Landnamshauer?
damals so, ja, ihr seid halt cool, ihr seid ja eh schon 120 gewesen, und als Boogeyman dann debütiert war, wart ihr irgendwie 50 oder sowas, aber ich war halt irgendwie 10 und ich hatte schon unnormal Schiss vor dem. Also ich finde, der hat das auch so ein bisschen gelebt. Also allein diese Bewegung, die er gemacht hat und sowas, das mit der Uhr, mit dem Würmern essen, komm, das war schon creepy. Jetzt nicht geil oder
Okay, man
sowas,
kann ja
aber.
sagen,
Ja, aber das war creepy, aber ganz ehrlich, was brauchst du denn so einen zahnlosen Typen da, der sich Würmer ins Maul schiebt und die dann auch noch seinen Gegnern ins Maul stopft? Ich finde, das ist halt auch irgendwie so degradierend für die Leute, die eine Fehde mit ihm haben. Ja? Also, du kommst so ins Business und möchtest Wrestler werden und hast halt eine Fehde gegen jemanden, der dir Würmer ins Maul stopft. Was ist denn das für eine Scheiße?
Vor allem bei Boogeyman muss man halt realistisch sagen, der Entrance war halt gut, auch die Bewegungen, aber er hatte halt keine Message oder sonst irgendwas. Er hat ja einfach nur gesagt, ja, ich bin der Boogeyman, ich bin da, aber das war's. Also er hatte halt einfach keine, ja, wirkliche Motivation dahinter oder sonst was. Und es gab am Ende die Würmer und das Match hast du so schnell wie möglich geskippt. Und das war's. Also da war halt einfach, das ist der Unterschied zum Undertaker. Beim Undertaker hat sich eigentlich dieses Gimmick komplett durchgezogen, ob Entrance oder halt nach dem Match, aber halt auch im Match, als auch in den Storylines. Und das ist halt sehr wichtig in meinen Augen, weil es gibt so viele Gimmicks, die halt einfach, beim Entrance kommt halt jemand rein, verkleidet, na, schön und gut. Im Ring siehst du halt nicht wirklich einen Unterschied und wenn das Match vorbei ist, denkst du auch, ja, warum ist der jetzt eigentlich ein Vampir oder sonst was? Du hast keinen Unterschied gesehen. Und das ist eigentlich schon wichtig. Das ist zum Beispiel auch was, was Bray Wyatt in meinen Augen halt damals schon sehr, sehr gut gemacht hat. Weil er kam halt nicht nur raus, hat halt bärenstarke Promos gehalten, sondern dann kamen halt die Matches und du hast dann einfach gesehen, wie der sich halt so umgedreht hat, so echt creepy, wo beim ersten Mal ich echt dachte, oh, das sieht echt übel aus. Wo der halt so läuft wie eine Spinne und halt innerhalb des Matches halt auch diese Mindgames gehabt und deswegen glaube ich auch einfach hatten wir alle das Gefühl, das kann richtig groß werden, weil sich dieser Charakter durchgezogen hat. Egal, was er gemacht hat, du hast eine Motivation gesehen, du hast halt gesehen, okay, der ist echt durchgeknallt, der Typ. Und das ist halt der Riesenunterschied zu den meisten Gimmicks in meinen Augen.
Ja. Das Witzige dabei ist aber auch irgendwie, wo wir gesagt haben, okay, du hast halt Leute, die sind einfach schlecht dargestellt worden, wie dann zum Beispiel irgendwann in Bray Wyatt. Aber du hattest auch, jetzt kommt einer, den ich richtig scheiße finde, du hattest ja auch...
Moment. Wir müssen erst noch eine andere Brücke geschlagen. Vom Boogeyman zum Bootyman, falls der euch noch was sagt.
Nein.
Der sagt mir gar nichts.
Ich kenne nur Billy Gunn.
Wer ist denn der Bootyman? So ähnlich. Das war auch in der WCW, Mitte der 90er, noch vor der NWO, wo, müsste vor der NWO gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich habe ein bisschen Angst, was jetzt kommt.
Wo Hogan halt so seine ganzen Kumpels zur WCW holen konnte, die dann alle dicke Verträge auch gekriegt haben, weil halt alles gemacht wurde, was Hogan gesagt hat. Und da hat er dann halt auch Brutus Beefcake rübergeholt. Der durfte
die
aber.
Die waren richtig dicke, die beiden, ne?
Ja, und der durfte aber natürlich nicht das Brutus Beefcake-Gimmick benutzen in der WCW. Und so wurde er zum Bootyman.
Was sich daran
zeigte, er hatte so eine zerrissene Jeans halt an. Und beide Arschbacken guckten aus der Hose raus.
Kai, das musst du unbedingt nachholen.
Ey, warum macht man sowas?
Und ich habe jetzt gerade noch einen Artikel aufgemacht dazu. Das hatte ich total vergessen.
Sag mal, ich google jetzt auch mal.
Ich muss aber ganz kurz googeln.
Oh mein Gott.
Sein Finisher war das Heini, was dann halt ausgesprochen wurde wie Heini. Wisst ihr, so... amerikanische Kinderwort für Hintern.
Oh Gott, Alter.
Ach ja.
Warum macht man, also wer denkt denn so, das ist eine gute Idee? Also wer sagt das denn?
Also Vince hat schon verdammt viele Sachen auch gemacht, wo er schon sagte, ey, gute Idee, wo wir dachten, nein, und bei der WCW genauso, also. Ja, können wir das Thema wechseln?
Dann sieht er einfach seinen Arsch. Also, okay. Wow.
Ist es nicht gut?
Mega. Ich bin jetzt Fan.
Apropos Trash-Gimmick, ja, das kommt auch noch, ne?
Das würde ich nämlich gerade diese schöne Brücke schlagen, wo wir halt quasi.
Ich wollte gerade sagen, vom nackten Arsch zum behaarten Arsch.
Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber der wurde ja nicht mal so schlecht dargestellt. Ich meine, es war ja immerhin WrestleMania-Gegner von den Undertaker, ne? Also, das ist ja trotzdem eine Leistung.
Da scheiden sich generell die Geister, weil ich fand Giant Gonzalez damals mega. Als Kind.
Also ich kenne nur so der Retrospektive und muss halt sagen, dass es unfassbar lächerlich aussieht.
Ja.
Also das Gimmick sieht lächerlich aus, aber ich fand den halt beeindruckend von der Größe und dass er sich trotz der Größe halt schnell bewegen konnte. Ja, aber generell, das Outfit, das war halt wirklich, wie gesagt, also wer auf behaart steht, der findet das toll.
Ja, aber schnell bewegt hat er sich doch auch nicht, oder?
Natürlich, guck dir mal das Mania-Match an. Also wenn du da vergleichst mit, wie heißt der, Great Khali. Dann siehst du einfach nur Giant Gonzalez, muss man echt machen, als Kontrast im WWE Network kann man das ja machen. Und dann wirst du echt platt sein, so, ach du meine Güte, der ist ja mal locker 4-5 Mal so schnell. Also für seine Größe ist der unfassbar schnell gewesen.
Alter, selbst ich Fettsack bin 10-mal schneller als der Great Khali.
Ich wollte gerade sagen. Ja, okay, da sind wir halt 20 Mal. Also er war auf jeden Fall von der Bewegung her, fand ich, wie gesagt, guckst dir an, war das schon einer, wo du sagen könntest, okay, eigentlich hätte aus denen was werden können. Ich weiß nicht, warum nichts mehr wurde, wahrscheinlich wegen dem komischen hautengen Anzug mit den Haaren überall.
Ja, aber der war doch auch wrestlerisch total limitiert. Also ich habe das Match auch mal gesehen, das war doch furchtbar.
Ja, natürlich ist er limitiert gewesen, aber wie gesagt, einfach nur im Vergleich zu Great Khali.
Ja gut, aber ganz ehrlich, da kannst du auch ein Stück Toast in den Ring werfen.
Ja.
Aber, so. Das ist so gemein.
20 Mal schneller ist halt immer noch so, 20 Mal 0 ist halt immer noch 0. Also, der Great Khali ist schon unfassbar schlecht.
Ja, wie fandet ihr denn die Ministry of Darkness, wenn wir jetzt eh schon bei komischen Gimmicks sind?
Ja, der Chris hat ja gesagt, ich finde die scheiße.
Ich habe nicht gesagt, dass sie scheiße also, nein, war.
Er findet sie trashig, okay, sagen
Sie so ja, trashig. Es war trashig, also ich mochte die Undertaker-Version in der Ministry of Darkness eigentlich ganz gerne, weil sie das Gimmick brauchte Veränderung, gerade wo dann auch neue Stars eben da waren. Und du konntest den Undertaker natürlich sehr geil als Antagonisten aufbauen. Da fand ich dann dieses Düstere, was ja schon sehr ins Okkulte ging, dann oh, ja, eigentlich ganz cool. Auch diese Kreuzigung und sowas, dann fand ich eigentlich ziemlich lässig. Aber das Problem war halt, dass sie dem Undertaker auch absolute Nulpen an die Seite gestellt haben. Das war halt nicht dieser böse, ernstzunehmende Kult. Das waren halt Viscera und Midian und ich glaube hier Bradshaw war noch dabei, ne? Die APA war doch dabei, oder nicht?
Ja, gut, aber APA ist doch
Edge und legitim. Christian haben auch
geholfen. Ja, aber das waren doch auch Jobber in dem
Moment. Sinne, Moment. Edge und Christian haben ihnen auch geholfen.
Ja, dann hinterher, aber ganz ehrlich, das war kein ernstzunehmendes Stable. Und also waren halt dann wurde dann ja auch noch der Undertaker, wurde ja quasi noch als Führer dann da abgesägt und sowas. Das war einfach, ja, zu undurchdacht. Du hast halt auch sehr viel kurzfristiges Booking gehabt, so dass dann das merkst du der Attitude Era halt an allen Ecken und Enden an, dass du sehr oft hattest so, hey, ich habe die Idee, wir machen so ein okkultes Stable, und dann sagt einer, ja, yeah, geile Idee, und dann bereiten sie das vor und es läuft für 3-4 Wochen und dann so, fuck, wie sollen wir das eigentlich weitermachen?
Hast du doch heute noch.
Ja, aber das
schade.
Das ja schon, aber das merkst du halt der Ministry of Darkness auf jeden Fall an. Also der Undertaker hätte da viel besser funktionieren können, wenn sie dieses Stable halt einfach besser aufgebaut hätten und ihn dann auch nicht quasi abgesägt hätten.
Aber das, sagen wir mal so, das Gimmick an sich war gut, die Idee dahinter auch, die Umsetzung nur nicht.
Obwohl ja, sie auch wirklich viele doch sehr düstere und makabere Momente vorgebracht hat. Halt, wie du schon gesagt hast, diese Kreuzigung und sowas. Das ist ja
ja, es war schon geil.
Moment, das mit dem Big Boss Man, das war das Heftigste.
Ja, stimmt, wo der einfach irgendwie wirklich am Seil aufgehängt wurde, ne? Also richtig gehängt wurde quasi.
Ja, also er wurde hinten am Rücken, wurde das Seil befestigt, aber es wurde halt vermittelt nach dem Motto, wir hängen ihn gerade und er stirbt. Also er hat auch gezappelt und dann irgendwann hing er nur noch so da.
Das ist halt, na, ist schon...
Das waren noch Zeiten.
Na, damals war alles besser.
da hingen die Leute noch vom Käfig runter.
Wurden die noch Stephanie McMahon so halb geopfert mal irgendwie?
Ja, die wurde gekreuzigt.
Genau, aber Stone Cold doch auch.
Das war mega, also das fand ich bei Steph noch besser als bei Stone Cold, muss ich zugeben.
Ist halt echt schwierig, wenn du jetzt bedenkst, also so... Für die Zeit war es okay, aber haben wir auch gut
hinter uns gelassen. Haben ja richtig Ärger bekommen hier. Wir haben ja wirklich Probleme bekommen wegen diesen Szenen. Das ging halt wohl den Leuten, gerade halt Amerika, wo halt sehr viel christliche...
Am besten Extreme so in Texas sind. Im Bible Belt machen, weißt du?
Kommt super.
Mega, hello, ich habe eine Idee.
Ja, also, ja, aber ich meine, es gibt ja auch Gimmicks, die gut funktioniert haben. Wir sind da jetzt nur bei den schlechten.
Ja, und lass uns auch noch ein bisschen bei dem schlechten Zeug bleiben. Es gibt einfach zu viele lustige Sachen.
Ich würde mal ganz gerne den größten Flop ansprechen. Also wirklich, das ist eine Sache, die kennt fast jeder. Und zwar, ich weiß gar nicht, ich glaube, es müsste auch WCW gewesen sein. Irgendwie, es ging um Tag-Team-Match. Sting wollte seinen Partner vorstellen.
Oh.
Wirklich als unfassbar große Ankündigung. Das wurde ja, also die Luft war zum Zerreißen gespannt. Und du hast ja auch angemerkt, wie Sting hält dann halt die Promo und sagt so, ja, unser Partner und so, wir machen euch kaputt, bla bla bla. Und dann hat er so, und es ist der Shockmaster. Und also er sagt dann mit so einer Euphorie, dass du denkst, okay, jetzt kommt Undertaker 14 mal geiler. Und dann kommt halt dieser dickliche Mann mit dieser Sturmtrupplermaske, sag ich mal, und mit fällt Glitzer einfach hin und verliert drauf. Die Maske. Und das einfach, und schon so, der Charakter war gerade da und direkt war, okay, Lachnummer.
Ja, aber das Geilste ist, du musst ja das ganze Ding halt sehen, weil vorher haben sie sich die Teams ja richtig so rebelliert, das war richtig so Wut und Hass dabei, Aggression. Und dann kam der Typ, stolpert erstmal und dann erstmal dieser Helm, der halt mit Glitzer voll ist, was ja schon schrecklich ist. Dann setzt er das Ding auf, dann redet der mit dieser verstellten Stimme, die halt sich total behindert anhört. Und dann muss halt darauf achten, so Sid Vicious und so, die beömmeln sich vor Lachen. Ne? Die können sich das Lachen und das Grinsen nicht verkneifen. Das ist göttlich. Also Ich denk mal ehrlich, wie oft habt ihr das gesehen? Also diesen Entrance. Ich habe mir diesen Entrance, glaube ich, auf YouTube, ohne zu übertreiben, mindestens 50 Mal angeschaut.
Also selbst unfreiwillig habe ich es irgendwie schon locker 30 Mal gesehen. Weil es halt immer in irgendwelchen Wrestling-Videos ist oder in irgendwelchen Botch-Videos. Und es ist auch immer irgendwie so in Richtung Platz 1, Platz 2, Platz 3, weil es halt so ein großes Ding war. Und dann fällt er da einfach hin und verliert diese Maske. Und sofort ist jegliche Ernsthaftigkeit einfach verloren gegangen in dem Moment.
Aber Sting hatte ja eh immer so ein bisschen Probleme mit der Auswahl seiner Partner.
Sag es bitte. Bitte sag das, woran ich denke.
Erinnern wir uns nur an sein Bündnis mit Robocop.
Danke. Das kann Kai wahrscheinlich gar nicht wissen, oder?
Ich wollte gerade sagen, ich bin aber, my buddy is ready, also.
Oh, du hast was verpasst, du hast was verpasst. Erzähl du, Chris.
Die Robocop-Filme kennst du aber, Kai, oder?
Ja, die kenne ich.
Halb Mensch, halb Maschine, Gesetzeshüter der Zukunft und so?
Ja, Robocop halt.
Ja, also Sting hat halt eine Fehde mit Ric Flair und hatte sich wohl so ein bisschen verletzt, sollte aber trotzdem antreten in irgendeinem Cage-Match war das, glaube ich. Und
ja, es gab doch einen Käfig vor dem Ring, oder nicht?
Ja, oder vor dem Ring, genau.
Da war ein kleiner Käfig vor dem Ring.
Ich weiß es nicht mehr genau, ey. Das ist halt ewig her, dass ich mir das mal angeguckt habe und konnte es halt nicht fassen. Das kannst du kaum verarbeiten. Und dann irgendwann kam halt Robocop zum Ring und
aber er kam ja natürlich so langsam wie im Film
daher. Ja, natürlich.
Also dieser langsame Robotergang.
Es hat halt gefühlt 2 Stunden gedauert, bis er da war, um Sting aus diesem Käfig zu befreien.
Also so ein Randy Orton quasi.
Genau, und dann halt wirklich so wie so im Film, nimmt der die Käfigtür, reißt die raus, ne? Und dann Sting voll am Provozieren, so, wow, und die Kommentatoren voll am Ausrasten. Ja, das ist Robocop, oh mein Gott. Und die Crowd,
absolut Totenstille. Die Four Horsemen sollten eigentlich flüchten, aber sie sind halt so ganz langsam aus der Halle auch nur gegangen. Das ist halt...
Ah, der kriegt uns eh nicht.
Das musst du dir mal angucken. Das ist super. Unfassbar lustig.
Aber das klingt doch auch wieder nach so einem Fall von WWE will irgendwie auf gerade einer Mainstream-Welle mitschwimmen.
Jetzt war WCW.
Also halt, oder halt eine Wrestling-Promotion, sagen wir es halt so. Will auf irgendeiner Mainstream-Welle gerade mitschwimmen.
Ja, das war die WCW ja gut sinnlos. Auch mit Dennis Rodman und sowas dann. Was eigentlich auch zu Wrestle-Trash gehört.
Ja, wobei man muss halt einfach sagen, wenn du auf eine Welle mitschwimmst, dann solltest du halt zumindest irgendwie eine Voraussetzung schaffen, die halt auch funktionieren kann. Aber du kannst halt nicht einen Roboter nehmen, der halt so langsam ist wie ein Panzer, und dann zu sagen, ja, komm, den packen wir mal bei Wrestling rein, wo es halt um Geschwindigkeit auch irgendwo geht. Und das war, das war schon Situationskomik.
Passt jetzt nicht so ganz dazu, aber wo du halt gerade sagst, dass man irgendwie, wenn man was Mainstream-artiges nimmt, das in die Situation reinpassen soll, Mr. T. Das war so ein Moment, wo es halt gut gepasst hat, fand ich. Du hast halt jemanden mit Mainstream-Attention genommen, wo du aber gesehen hast, okay, das hat auch gezogen wie sonst was. Also, und ich habe mir halt wirklich, das hat Zuschauer gezogen wie sonst was. Das ist halt kein Robocop.
Richtig, das waren halt normale Sachen. Aber ich kann mich jetzt zumindest an keinen Mal erinnern, wo halt so ein übernatürliches Gimmick benutzt wurde, aus der Modezeit halt, das dann reingebracht wurde, um auf der Welle zu reiten, was funktioniert hat. Ich kann mich echt nicht dran erinnern.
Nee, kein wirklich, eher nicht.
Aber es gab ja auch noch nicht nur so düstere Sachen und so weiter, es gab ja auch noch Superhelden. Können wir da noch drauf kommen?
Ich glaube, Superhelden ist auch ein schwieriger Grad, ne? Weil, also ich glaube, das ist ein schwieriger Grad zwischen Trash und gut. Also, wer fällt euch denn als erstes ein, David?
Ja, Hurricane. Also das ist so ein Paradebeispiel in meinen Augen, wie man halt ein Gimmick nehmen kann, was eigentlich total lächerlich ist, aber es so verpackt und verkauft, dass es halt funktioniert. Und zwar, indem man es halt nicht ernst nimmt. Also The Hurricane war halt super. Ich fand den zur Attitude-Zeit super unterhaltsam. Auch das die, war doch die ganzen.
Nach der
Attitude-Zeit. Also, ja, nach der. Ihr wisst ja, dass Attitude-Zeit ist für mich immer ein bisschen länger.
Ach so, okay.
Also dann später 2014.
Ja, als er dann halt die Storyline mit Zwok hatte und so tolle
Momente, das ist grandios.
Wo du dich weggeschmissen hast. Oder auch so Szenen wie beim World Rumble, wo er halt in den Ring kommt, da ist dann Stone Cold und Triple H. Und der will beiden zeitgleichen Jokesam verpassen. Und die gucken sich nur an. So, machst du? Ja, ich mach. Und dann hauen sie den einfach raus. Und das ist halt. Das hat halt funktioniert, indem man halt dieses Gimmick genommen hat und ab und zu halt das halt ein bisschen ernst genommen, so spaßig, und dann aber wieder total lächerlich gemacht hat, und das war halt unterhaltsam. Dann funktioniert das, aber du musst halt ein Gimmick, was halt lächerlich ist, übernatürlich, aber lächerlich, musst du auch als lächerlich verkaufen, sonst klappt es nicht.
Siehst du das auch so, Chris?
Ja. Das braucht man nicht mehr so viel sagen. Das war halt so ein bisschen Dekonstruktion eines Superheldencharakters. Das hat aber gut gepasst, das hat auch Spaß gemacht. Wie hieß er? Shane Helms? Nee,
Ja, genau, Shane
Gregory
Helms, ja.
Helms? Keine Ahnung,
Gregory,
wie er
beides.
echt heißt. Hat er das gut verkörpert, hat schon Spaß gemacht, kann man machen. Man braucht ja auch schon mal so ein paar alberne Comedy-Gimmicks.
Das ist gut.
Wo wir aber auf jeden Fall noch drauf eingehen sollten, wo wir gerade auch bei ganze Zeit bei Gimmicks waren, die nicht hingehauen haben, was wir nicht vergessen dürfen, ist der Dungeon of Doom.
Das sagt mir gar nichts. Sagt dir das irgendwas, David?
Ich bin auch relativ raus.
Kannst du den Booty Man toppen? Ich glaube nicht.
Nein, es kann den Booty Man eigentlich nicht toppen. Nichts kann den Booty Man toppen. Also bitte,
Nicht
sein
mal der
Arsch guckt aus der
Undertaker.
Hose. Ja,
Oder Shockmaster.
das wäre mal ein WrestleMania Main Event gewesen. Der Undertaker gegen den Booty Man.
Ja, ich würde
Chance
bezahlen.
vertan.
Ach, wieso Chance vertan gibt? Sag niemals nie. Aber was war denn der Dungeon of Doom?
Der Dungeon of Doom war halt so ein Stable an übersinnlichen Monster-Kreaturen, die eigentlich nur erschaffen wurden, damit Hulk Hogan in der WCW immer irgendeinen Heel-Gegner hat. Das war halt total absurde Scheiße. Kevin Sullivan war ja auch, wenn mich nicht alles täuscht, damals Booker bei der WCW. Und das musste ja auch sein, denn er hatte jetzt nie so viel Talent, dass er Spotlight bekommen hätte sonst. Aber so konnte man sich halt selbst geben. Und dann, keine Ahnung, wie war das? Er hat irgendwie Stimmen gehört und das wurde irgendwie über Wochen gezeigt, wie er irgendwie nach der Antwort sucht oder so. Und dann hat er den Master gefunden, der ihn zum Taskmaster gemacht hat, und zusammen haben sie dann dieses Stable aufgebaut, Dungeon of Doom, wo halt dann Zodiac, eben der Taskmaster, Yeti, Shark, Kamala und Leprechaun und so ein Scheiß drin waren.
Ey, die Namen, einer sind schon so,
Ja,
ja klar, wer auch sonst?
das war halt einfach nur Dreck, das war eine Ansammlung von meist relativ schwergewichtigen, auch sehr oft untalentierten Monstern, die halt Hulk Hogan zum Fraß vorgeworfen wurden. Und das ist halt das Trashigste, was du dir vorstellen kannst, wenn du dir diese Backstage-Segmente anguckst oder so, wo halt so wirklich so Kinder-Horror-Shows, falls dir das was sagt, wo dann halt so, keine Ahnung, so ein Thron aus Pappmaché steht und sowas dann.
Ja, das setzt sich auf jeden Fall ein bisschen aus wie Lila Launebär-mäßig.
Ja, tatsächlich, ja. Das ist
Geschichten aus
ganz,
der
ganz
Gruft
schlimm.
mit Hulk Hogan.
Ja, so nach dem Motto war das wirklich. Also ich habe zu wenig WCW geguckt, um das kompletter auszuführen. Olaf wird jetzt wahrscheinlich gerade rotieren, weil ich seinen geliebten Dungeon of Doom mit seinem Lieblingswrestler, wen nehmen wir denn?
Den
Yeti.
Yeti.
Du schmeißt gerade die IKEA-Küche auseinander. Ey.
Hier zu wenig lobe, aber ja, das war ziemlich bescheuert.
Oh, können wir jetzt mal bitte wegkommen von ziemlich bescheuert? Das ist jetzt gerade echt demoralisierend langsam hier.
Ich wollte gerade sagen, habt ihr noch welche, die so richtig Müll waren oder sollen wir mal zu Sachen gehen, die ein bisschen besser
Fantasio?
funktioniert haben?
Oh.
Hör doch mal auf!
Fantasio, dieser Zauberer?
Mit dem Kartentrick war der, oder?
Ja, alles Mögliche. Er hat sich doch auch mal irgendwas aus dem Mund gezogen dann.
Ey, ich bin Fan.
Oh. Und der Typ sah halt aus wie Pantomime und
Hat
keine
gezündet,
Ahnung,
meinst
er
du?
sollte halt irgendwie so ein, ich glaube, JR hat ihn als Master Illusionist oder so bezeichnet. Und der Typ hat
Ach, den
halt
kenne ich
einfach
sogar.
Folie im Mund.
Oh Gott.
Ja, du kannst dir ungefähr vorstellen, wie die Crowd immer reagiert hat auf ihn.
Können wir mal ganz kurz sagen, dass der mit seiner Schminke extreme Ähnlichkeit mit Cody Rhodes hat? Die sehen sich unfassbar ähnlich. Wenn man sich mal so ein Bild von
Ja, so
Fantasio
ein bisschen.
anguckt. Also
Kommt die Schminke nicht eher ein bisschen vor wie Sting? Ich meine nur.
ja, gut, das Ding
Bisschen
Schminke, was
auffallend.
ist. Das Ding hat ja bei Jeff Hardy geklaut.
Aber ganz ehrlich, also ein Zauberer kann doch auch nicht als Wrestler-Gimmick funktionieren, oder?
Besonders, was soll er halt viel machen? So, so,
ja, hier war das deine Karte. Moment, Übergang, Übergang. Ein Zauberer vielleicht nicht, aber ein Voodoo-Kämpfer ginge.
Oh.
Das hat funktioniert. Das hat richtig funktioniert.
Was eine Überleitung. Königüberleitung,
David. Das hat funktioniert.
Ja, Moment, das lag aber nur am Booking, in meinen Augen. Also, ich spreche natürlich von Papa Shango. Und mal ganz ehrlich, als Kind, ich hatte richtig Schiss vor denen. Und selbst wenn ich das jetzt gucke, finde ich das bärenstark. Also, dieses Papa Shango-Gimmick, er war halt so ein Voodoo-Meister mit einem Knochengesicht, was er aufgemalt hatte, und den Hut, und das Outfit war für seine Zeit super. Er hatte halt immer den Schädel in der Hand, aus dem Rauch kam. Und wenn er halt rauskam, hast du halt richtig bei den Kindergesichtern gesehen, von wegen, okay, die sind am Schlucken, die haben echt Schiss. Und er hatte halt auch zum Beispiel, natürlich, also der war Trash, der war wirklich Trash. Aber verdammt guter Trash. Ich fand zum Beispiel die Fehde mit Ultimate Warrior, werde ich halt nie vergessen, die war grandios von der Umsetzung her. Also wirklich, was dieses Gimmick angeht, da war es halt so, dass er mit seinen Voodoo-Kräften ein Ultimate Warrior quasi niederringt. Und dann hatte Ultimate Warrior plötzlich irgendwann einen Krampf im Ring. Da wurde er mit der Barriere rausgetragen. Dann im Backstage-Bereich hast du halt gesehen, wie er plötzlich so grünen Schleim ausgekotzt hat. Und anschließend hielt halt Ultimate Warrior später eine Promo, wo er halt über das Ganze reden wollte und halt eine Kampfansage machen wollte. Und plötzlich, ohne dass halt einer irgendwas vorhersehen konnte, hast du halt nur gesehen, wie von der Stirn aus plötzlich so ja grünes Blut lief über sein Gesicht. So langsam, das war halt richtig, ja, creepy. Also war wirklich, Papa Shango war zu der Zeit in meinen Augen so auf einer Welle oder in einer Liga mit Undertaker. Nur mit dem Unterschied, dass Papa Shango nie wirklich stark dargestellt wurde. Die Matches waren auch immer meistens schlecht, muss man ehrlich sein. Aber er wurde halt nie so stark dargestellt, wie er eigentlich hätte werden können. Weil er war schon ein prägnanter Name, auch ein sehr bekannter Wrestler zu damaliger Zeit. Ich weiß halt noch damals zur Schule, wenn du halt dich mit anderen unterhalten hast, ja, hier Catchen, na, Bret Hart, Shawn Michaels, Papa Shango konnte jeder. Also Papa Shango war echt ein richtig guter Charakter, der auch funktioniert hat.
Er war aber im Ring immer scheiße. War aber im Ring ziemlich scheiße.
Er war im Ring ziemlich scheiße, aber das war Undertaker, wenn man ehrlich ist, damals am Anfang auch. Er war halt auch nicht der Megatyp. Bei Papa Shango war halt mein Hauptproblem eher das Booking. Also er wurde halt im Grunde genommen nie auf diese Ebene gehoben, wo du sagen kannst, okay, der kann echt was dominieren, sondern er wurde im Grunde genommen dann eher so eingesetzt, dass er meistens ein Gehilfe war von dem und dem Typen und er so halt Mitläufer war. Und das war halt eher das Problem. Und das Gimmick an sich, so trashig es sein mag, wurde super umgesetzt.
Aber das klingt jetzt für mich auch so ein bisschen, jetzt aus so, allein aus der Erzählung klingt das für mich so ein bisschen nach dem Motto, okay, Boogeyman ging halt auch so in die Richtung, war eigentlich trashig, aber hat den Kindern damals Angst gemacht.
Der Boogeyman war schlechter als Papa Shango.
Oh, ich glaube, sagen, bitte, das ist schon eine andere Liga nochmal. Also ich fand halt, bei Papa Shango war halt auch wirklich die Umsetzung einfach konsequenter, würde ich einfach mal so sagen. Und das war halt auch einfach ein bisschen ja vielschichtiger oder, wie soll man sagen, ja, irgendwie hast du den auch ein bisschen mehr ernst genommen.
Hat Papa Shango nicht für einen der größten Fails gesorgt, wo der mal seinen Running verpasst hat?
Bei WrestleMania 8 war das.
Genau, wo irgendwie zum ersten Mal einer aus dem Legdrop von Hogan outgekickt ist oder sowas. War da nicht was?
Ja, er sollte ja eigentlich eingreifen, wo Sid Vicious und Hulk Hogan im Main Event kämpften. Aber er hat halt seinen Einsatz verpasst und man muss halt dazu sagen, dieser Weg vom Backstage-Bereich zum Ring, der war halt gefühlt 80 Kilometer lang.
So und, wie beim Rumble, meinst du?
Ja, noch länger eigentlich. Und der hat halt den Einsatz verpasst und deshalb musste halt, ich weiß nicht, ob er ausgekickt ist oder ob nicht der Manager eingegriffen hatte damals. Ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall hatte er seinen Einsatz verpasst und kam viel zu spät in den Ring und dadurch halt die ganze Endsequenz verhauen. Aber das war eh schon die Zeit, wo halt Papa Shango auch nicht mehr so der Dicke war.
Arme Papa Shango. Chris, hast du noch jemanden, wo du sagst, okay, übernatürlich, aber war trotzdem geil, jetzt abgesehen vom Undertaker?
Ja, komm, wenn er schon sagt, abgesehen vom Undertaker,
wen denkst du jetzt? Was man sagen könnte, dann vielleicht hinterher Sting, als dann dieses Crow-Gimmick kam, das war ja auch so ein bisschen, mystifiziert und all sowas. Das war schon geil, aber es war ja jetzt nicht wirklich übersinnlich, oder?
Ich würde schon sagen, doch ein bisschen war das schon halt übersinnlich.
Ja, ein bisschen. Okay, dann sage ich einfach Sting mit seinem Crow-Gimmick und alle sind zufrieden.
Nicht schlecht. Okay. Okay, ganz klar, wo wir gesagt haben, Undertaker, Sting bereitet sich da noch ein. Guter alter Kane. Jetzt heutzutage natürlich Corporate Kane schwierig, obwohl momentan ist ja wieder nicht mehr Corporate Kane, aber wenn du jetzt allein daran denkst, an dieses Debüt bei Survivor Series, wo dann halt diese Maschine kommt, haha, Big Red Machine, haha, und diese Tür da rausreißt wie sonst was. Das war definitiv übernatürlich, auch gerade halt immer mit diesen Feuerspielen. Und das war auch unfassbar gruselig.
Ich fand generell, war Kane, jetzt mal ganz ehrlich, immer unter uns, jetzt hört ja sonst keiner zu, aber wenn du den Körperbau gesehen hast von Kane damals, das war doch ein Tier, oder? Also wenn ich komplett halt dran zurückdenke, einfach diese Oberarme, bei dem war es halt nicht so, wo du dachtest, okay, das ist nur Gimmick, sondern eher, okay, der kann echt diese Tür rausreißen, der hat Arme wie ich, noch nicht mal Beine. Also das war, damals hatte der einen Körperbau, wo du dachtest, meine Fresse, und da haben sie auch das Debüt super gemacht. Und Kane ist auf jeden Fall übernatürlich, also nicht nur, weil er halt sehr stark war, sondern halt die ganze Storyline mit dem Verbrennen und dass er halt Flammen erzeugen kann, wenn er möchte und so. Und da gab es ja auch ganz viele Sachen auch mit Paul Bearer, und Paul Bearer ist tot, der irgendwie tausendmal gestorben ist im Laufe von Storylines.
Durchaus.
Kane ist auf jeden Fall
übernatürlich. Wurde.
Ja, aber jetzt mal, aber ehrlich, Kane ist doch übernatürlich. Also
ja, Kane ist geil. Also ich meine auch später, da gab es ja, wo er dann auch selber nicht mehr die Maske hatte, sondern wirklich irgendwie so nach dem Motto Big Red Machine, da gab es ja auch immer, da wurde immer wieder diese Feueranspielung gemacht, dann ist er irgendwo aufgetaucht. Schon allein, der hat doch auch mal JR in einem Interview angezündet. Also es war schon immer, dass er so sein Psychotrip sehr krass gefahren ist. Und ich fand's immer geil eigentlich.
Ich hatte das Problem, in dem Moment, wo er die Maske verloren hatte, also erstmal, er hatte verschiedene Outfits, die halt durchgingen. Ich glaube, der zweite oder dritte, das war mit Abstand das Beste, wo er halt wirklich mega gefährlich aussah. Und in dem Moment, wo er die Maske abgenommen hatte, war ganz, ganz viel von dieser Magie für mich weg. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und in dem Moment, wo er dann halt vor ein paar Jährchen dann die Maske wieder aufgesetzt hatte, das allererste Mal mit dieser Predator-ähnlichen, die er da drüber noch anhatte, das war dann für mich wieder der Kane. Aber Kane war für mich halt immer Maske, weil das war dieses Unmenschliche. Und in dem Moment, wenn du halt das Gesicht siehst, bei ihm war das halt für mich ein Mensch halt. Dadurch dieses Übernatürliche irgendwo weg.
Ja gut, obwohl er auch, also was dann auch vielleicht, ja gut, kann man jetzt irgendwie so sehen und so sehen, weil viele fanden das ja auch sicherlich geil, ich auch natürlich, wo er dann mit Daniel Bryan Tag Team Champion war. Da war ja auch eigentlich Kane als, also Kane mit seiner Maske, aber das war ja auch eher menschlich und sogar lustig geschrieben. Das war ja auch nicht
mehr
das
Monster. Er hatte ja schon früher zur Attitude-Zeit eine der geilsten Promos aller Zeiten, die man auf YouTube im Übrigen nachschauen kann, mit Hulk Hogan und The Rock, wo der halt Backstage reinkommt und dann quasi deren Catchphrases benutzt. Und das ist, ohne Scheiß, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt bei YouTube mal nachschauen nach The Rock und Kane-Promo. Das Segment, wer da nicht lacht, der hat keinen Humor. Also, Kane konnte auch damals Humor, nur er war halt immer so, ich weiß nicht, er war halt die Maschine. Und diese unmenschliche Kraft und dieses, ja. Das Problem, was ich einfach hab bei Kane war, als er die Maske nicht hatte, konntest du die ganze Zeit sein Gesicht sehen, dann konntest du ihn auch die Anstrengung ansehen. Und ich finde halt, wenn du Western die Anstrengung ansiehst, verlieren sie halt ein bisschen von diesem übernatürlichen Momentum. Das ist so zum Beispiel beim Undertaker jetzt auch gewesen, in den ersten Jahren, oder eigentlich in der größten Zeit, hast du halt nie ihn Anstrengungen gesehen, Anstrengungen angesehen im Gesicht. Also er hat bei den Matches halt immer, auch wenn er schwer geatmet hat, hat er nie eine Miene verzogen und so. Diese Anstrengungen, die gab's dann halt in den letzten Jahren zum Beispiel, dass du halt wirklich gesehen hast, okay, der ist platt, der ist erledigt und Co. Aber in den ersten Jahren, wo dieses Gimmick aufgebaut wurde, das gab's nicht. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig bei so einem Gimmick, dass man halt nicht zu viel Verletzbarkeit zeigt.
Ich finde, das hat so ein bisschen diesen Horrorfilm-Flair eigentlich. Dass halt der Typ, der dich gerade hochnimmt, wirkt und an die Wand drückt, halt dabei keine Miene verzieht, sondern so, ich mach das jetzt ganz locker. Das ist nix für mich. Und gut, das wirkt gerade durch diese Kane-Maske eigentlich nochmal stärker, weil er wirklich so hieß, okay, er macht so, als wäre es halt nichts. Das finde ich eigentlich ganz gut. Nochmal hier, wo du gesagt hast, Braun Strowman, war denn für dich auch ein Ultimate Warrior irgendwie übernatürlich? Weil der war ja auch irgendwie eine Maschine, allein vom Körperbau her, der hat ja Muskeln auf den Muskeln. Aber Chris hat ja auch schon gesagt, dass der auch ein paar Sachen gemacht hat, die so Normalsterbliche nicht hinbekommen haben.
Ja, da muss man ja unterteilen. Zwischen der Anfangszeit beim Ultimate Warrior und dann halt später bei WCW. Bei WCW hatte er halt diese Fehde mit Hulk Hogan, wo er halt zum Beispiel auch mal im Spiegel erschienen ist, wo halt Hulk Hogan reingesehen hatte. Und dann, das war halt so ein bisschen Mindgames. Allgemein würde ich sogar wirklich sagen, dass Ultimate Warrior immer ein bisschen eine übernatürliche Person war oder ein übernatürliches Gimmick war, weil auch wenn er halt nicht rauskam mit irgendwelchen Superkräften nach außen hin, war er doch jemand, der hat halt ein Squash-Match nach dem anderen gehabt und der hatte in seinen Matches halt immer, dass der Gegner zum Beispiel einen Finisher machte und er sofort aufgestanden ist. oder halt geschlagen wurde und noch nicht mal zurückgewichen ist. Also der wurde halt als so, ja, extrem unbesiegbar und so dargestellt. Und für mich ist das in dem Moment halt auch nicht unbedingt ein Trash-Gimmick und auch nicht unbedingt, wo man jetzt direkt dran denken würde, übersinnliches Gimmick, aber ein übernatürliches Gimmick irgendwo schon, finde ich. Also der war halt einfach dieser Typ, damit du es hinkriegst, dass der zu Boden geht, da musst du schon ordentlich was passieren. Der hat halt diese Megakraft, finde ich zumindest. Weiß nicht. Chris, du siehst es bestimmt ganz anders, oder?
Nee, ich sehe das auch schon so. Das war irgendwie, ja, ich weiß, ja, übernatürlich hört sich immer vielleicht zu hoch gegriffen an, aber damit kann man sich halt wenigstens seine Promos erklären, dass er irgendein übernatürliches Wesen ist, was einfach nicht richtig sprechen kann.
Jetzt, das ist so gemein.
Jetzt hassen mich alle Warrior-Fans.
Sid Vicious auch.
Ich meine, er hat ja auch keinen Herkunftsort, ne?
Ja, eben. Er ist einfach irgendwann mal so aus einem Raumschiff gefallen. Passiert. Und gerade dieses WCW-Ding, du hast es ja schon angesprochen, die Fehde mit Hulk Hogan. Wir könnten uns sowieso vielleicht mal auf so ein paar Fäden beziehen, wo das halt eingebunden war, so Trash und Übernatürliches.
Dann lass doch mal am besten direkt bei Hogan gegen Warrior bleiben,
wenn ja, wir jetzt nicht
am Warrior sind.
Wo er irgendwie diesen Kumpel von Hulk Hogan da als Hund gehalten hat. Und das mit dem Spiegel, das war halt wirklich der Knaller, was du gerade schon angesprochen hast. Wo er irgendwie Hulk Hogan dann so leicht in den Wahnsinn getrieben hat. Und dann steht Hulk Hogan ja vor dem Spiegel. Und hinter ihm erscheint dann halt der Warrior. Und so die Fans in der Halle haben ihn gesehen. Die Kommentatoren sind drauf eingegangen. Aber Eric Bischoff, der direkt neben Hulk Hogan steht, tut so, als würde er ihn nicht sehen, halt, dass der Warrior da im Spiegel ist. Das ist ein wunderbarer Moment der WCW-Geschichte, der zeigt, was für eine grandiose Liga das immer war. Jetzt hassen mich auch noch die WCW-Fans.
Bald hast du alle auf deiner Seite.
Genau, und es war doch auch irgendwie, er ist doch dann immer, oder in manchen Matches ist er doch auch irgendwie, hat er auf einmal im Ring gestanden, und sowas. Und dafür musste halt eine Falltür im Ring eingebaut werden. Und da ist doch, glaube ich, was der British Bulldog? Also Davey Boy Smith? Ich meine, ja, der ist doch irgendwie draufgefallen und hat quasi, das hat ihn quasi so verletzt, dass er nicht mehr wirklich wresteln konnte.
Wow. Ach ja, das ist auf jeden Fall sehr schlau gemacht.
Und wie ich gerade lese, hat er im Krankenhaus per FedEx seine Entlassung erhalten. Dann.
Ja, normal, ne? WCW.
Ja, WCW halt, ne?
Arbeitgeber für Zukunft.
Ja.
Ach nee. Wo ich jetzt nochmal drauf eingehen muss, bei einer Fehde, die uns eingefallen ist, ich bin gerade ein bisschen Fan von diesen Scheißsachen, deswegen nenne ich das jetzt, auch weil es aktuellen Bezug hat. Da wurde nämlich auch viel mit diesen übernatürlichen Kräften gespielt. Bray Wyatt gegen Randy Orton. Und da war viel Müll dabei, sehr, sehr viel Müll, House of Horrors, alles, können wir gleich nochmal gerne drauf eingehen. Und Randy Orton mit seinen Terminator-roten Augen, auch unfassbar schlecht. Aber ich weiß noch, da war ich nämlich bei David, wo wir zusammen WrestleMania geguckt haben. Und wir beide fanden diese Idee mit dem Projektor, der dann diese Maden und so auf den Ring projiziert, wir fanden die schon nicht scheiße.
Ich fand die richtig
geil. Ich bleib auch dabei, ich fand, das war eine richtig geile Sache. Gerade so mit Bray Wyatt, wo dann irgendwie in diese Brücke geht und auf einmal siehst du die Maden. Klar, beim 17. Mal war es auch irgendwann so, ja, ich weiß, was kommt. Aber gerade beim ersten Mal, das war noch nie da gewesen. Ich fand das geil.
Ja, also bei Bray Wyatt gegen Randy Orton muss man aber generell sagen, es wurde halt einfach beschissen ausgeführt. Aber die Ansätze waren für mich persönlich genial. Also es hätte eine grandiose Storyline sein können, genauso wie dieses House of Horror, wenn die einfach da das Ganze mehr auf Psycho getrimmt hätten und halt nicht so ins Lächerliche gezogen. Das hätte super funktionieren können, aber nein, haben sie halt nicht. Und genauso wie das Match selber mit der Projektion. Es hat eigentlich alles gut geklappt und auch die ganzen Promos, wo der dann vorm Haus steht und Co. Also das war so ein Beispiel für eine Fehde, wo man sagen kann, okay, eigentlich hätte die echt mega sein können und sowas kann auch heutzutage funktionieren. Nur halt die Umsetzung war halt, ja.
Ja, also das Problem gerade bei dieser Projektion war halt einfach, dass es keinen Payoff gab. Also ich weiß auch noch, als ich da im Stadion saß und auf einmal wurden da, was war es zuerst, waren es Maden oder Kakerlaken?
Genau, ich glaube, das erste Mal waren es Maden, danach ja, Kakerlaken und danach Würmer.
Wurden da auf auf den Ringboden projiziert und du hörtest halt so wirklich in diesem Stadion, also, wow, das fand jeder erstmal geil. Aber es ist ja nichts bei rumgekommen irgendwo, ja. Das hat Bray halt ein paar Mal gemacht und Randy hat mal kurz so getan, als wäre er erschrocken, also soweit es mit seinen beschränkten Schauspielfähigkeiten geht, ja. Und ja, aber es ist nichts passiert. Was war jetzt der Punkt dabei?
Aber das ist ja das, was ich meine, diese Umsetzung. Die Ansätze waren gut, genauso. Da zum Beispiel hätte ja gut funktioniert, wenn jetzt zum Beispiel wirklich, keine Ahnung, da kommen halt Maden und dann fallen halt wirklich, können ja künstliche sein, Maden auf Wendy Orton oder irgendwie sowas. Und genauso wie beim Kakerlaken und so. Dass er halt wirklich da so Mindgames richtig extrem macht.
Ja, oder
Genauso
man
wie
hätte
dieses.
vielleicht vorher was aufbauen sollen, dass Orton Angst hat vor Insekten oder sowas, ja, oder vor Ratten und dann wird das dahin projiziert und dadurch wird er abgelenkt oder sowas.
Ja, natürlich, genau wie bei House of Horror. Der Ansatz an sich, die Idee, wir machen das in dem Haus, war ja eigentlich geil.
Na,
Aber halt die Umsetzung war halt einfach beschissen, wenn du halt einfach dann siehst, wie das halt geschnitten wurde und anstatt das irgendwie halt ja mit einer GoPro oder sonst was zu machen oder mit so einem Typ, der halt mit ihm geht, aber halt so eine Handkamera hat und so weiter, hätte man ganz anders machen können. Aber wie gesagt, das zieht sich ja komplett bei der Fehde durch. Also die Ansätze waren ja alle gut. Nur halt die Umsetzung war schlecht. Man hätte das aber echt gut machen können. Aber das ist zum Beispiel WrestleMania, wie du halt schon sagst, das sehe ich genauso. Ich fand halt das Ding total genial, weil es war was anderes, aber es war halt einfach, wenn da jetzt noch was gekommen wäre, und das hätte man mit irgendwelchen Ängsten von Randy Orton gespielt oder sonst irgendwas, das wäre grandios gewesen. Das wäre auch so ein Moment gewesen, den du halt so schnell nicht vergessen würdest. Und generell finde ich halt auch so bei übernatürlichen Storylines gibt es halt viele Momente, die du halt nicht so schnell vergisst. Weiß nicht. Bleiben wir bei der Fehde oder gehen wir zu einer anderen?
Also ich würde, weil ich muss sagen, ich fand in der Fehde einfach Randy Orton unfassbar scheiße. Also ist das halt so, das ist so der alte Randy Orton, weißt du, wenn du jetzt wirklich für Randy Orton House of Horrors machen würdest, dann würden da drin irgendwie Moves sein, wo er einen Bump nehmen muss oder dass er irgendwie junges Talent overbringen muss. Das wäre so ein House of Horrors für Randy Orton heutzutage. So einfach nur mal ein bisschen Kritik üben. Aber auf der anderen Seite, wo es halt auch um eine übersinnliche Storyline gab mit Randy Orton, die ich unglaublich gut finde, ist Randy Orton gegen Undertaker. Wo halt quasi noch der junge Randy Orton da ist, wo dann auch ein Undertaker seine Mindgames macht und im Spiegel auftaucht und immer wieder da ist und Randy Orton sieht ihn halt überall, guckt dann nochmal hin und dann ist ein Undertaker nicht mehr da. Und da fand ich es halt geil, aber richtig geil, weil du hast halt gesehen, okay, Randy Orton hat gerade Angst, der ist gerade in Panik. Und bei Bray Wyatt war es immer so, ja, es ist halt Bray Wyatt und Randy Orton. Also diese Fehde damals mit Undertaker und Randy Orton, ich fand die so gut. Auch diesen Aufbau, wo dann auch Undertaker irgendwie, er wurde dann, glaube ich, in die Stage reingefahren, das Auto ist explodiert. Dann auf einmal lag Undertaker wieder im Sarg und kam dann da raus. Also, das war richtig geil. Und da hat auch ein Randy Orton dazu beigetragen, durch seine Mimik, durch seine Schauspielerei, was er jetzt irgendwie dieses Jahr nicht gemacht hat.
Also, dass Orton keinen Bock mehr hat, das merkt man mir nur auch schon länger an.
Aber also kennt ihr die Storyline zwischen Taker und Orton von
Ja,
damals?
ich fand das auch ziemlich gut. Orton war ja halt also eben als der Legend Killer aufgebaut und der Undertaker war halt diese große Legende, die er auch killen wollte, aber das erwies sich dann halt eher so als Stolperstein erstmal für ihn. Das fand ich ziemlich cool.
Was ich bei so immer sehr cool fand beim Undertaker und Kane. Klar, das haben sie irgendwann sehr oft gemacht, aber ich finde es trotzdem als Fan immer noch mega, wenn plötzlich einer aus dem Ring gekommen ist.
Das
Oder
stimmt.
jemanden in den Ring reingezogen hat. Also, war glaube ich damals mit Edge, ne? Oder? Undertaker gegen Edge.
Ja.
Wo der sich dann gewehrt hat und nicht reingezogen werden wollte und so weiter. Und dann, das fand ich immer creepy und auch heute noch finde ich das immer mega gut, weil das einfach richtig so plötzlich so einen realen Horrorbezug hat.
I love it. Besonders, also ich finde auch, da steckt auch der Teufel so ein bisschen im Detail, wenn du jetzt einfach daran denkst. Das ist auch eine Szene, die vergisst du nicht, wenn dann ein Undertaker quasi so kurz am Ende seine Hand noch einmal ganz weit ausstreckt, die dann nach vorne packt und landet so genau auf Edges Kopf und dann ist so, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt zieht er ihn rein. Also dieses, wie genau das gemacht ist und ich finde, da sieht man auch, das ist auch ein bisschen schade bei dem Bray Wyatt, aber da merkst du es auch, die leben dieses Gimmick halt so sehr, dass die auf so viele Details achten und es eigentlich so gut rüberbringen. Deswegen finde ich auch irgendwie schade, wie jetzt auch im Bray Wyatt aktuell noch ein bisschen ist, mit diesem Sister Abigail-Ding, was ja auch von Anfang an, Hallo Shockmaster, komplett lächerlich ist. Oder, also, ich glaube, es gibt keinen, der sagt, nee, Sister Abigail finde ich geil, oder geht's euch irgendwie da anders, Chris?
Ja, da fragst du genau den richtigen, ey.
Ich bin Fan.
Natürlich finde ich dieses Sister Abigail-Dinge ziemlich schwachsinnig. Sie haben Bray Wyatt eine Gardine über den Kopf gelegt und ja. Man wünscht niemandem was Böses und ich mag Bray Wyatt ja eigentlich auch, aber ich war sehr glücklich, dass jetzt beim Pay-Per-View dann Finn Bálor gegen AJ Styles gekämpft hat und nicht gegen Sister Abigail.
Ja, also ich glaube, da haben wir schon was Gutes bekommen, so im Vergleich.
Ja.
Also das ist auch einfach lächerlich, meiner Meinung nach.
Ja,
Natürlich
es
ist
wirkt
es
vor allen Dingen wie eine
lächerlich.
Kopie. Also es wirkt ja wirklich, als wenn die sagen, Moment mal, bei Finn Bálor klappt es ja marketingtechnisch, dass wir sagen, okay, eigentlich repräsentiert er zwei Charaktere. Machen wir dasselbe doch bei Bray Wyatt genauso. Und so kommt es mir halt persönlich vor, deswegen habe ich ein mega Problem damit gehabt.
Aber sind wir mal, also, aber dieses Sister Abigail-Ding, das hätte man ja auch wirklich komplett übernatürlich aufziehen können. Dass du, also für mich hätte eine Sister Abigail sowas sein können wie ein Paul Bearer zum Beispiel. So dieses, irgendwie eine Managerin vielleicht sogar, die den halt antreibt, die den eine gewisse Kraftquelle gibt oder sowas. Ich meine, das wird ja häufig gesagt, dass irgendwie Bray Wyatt aus Sister Abigail seine Kraft bezieht. Und, also, das ist für mich eine Sache mit so viel Potenzial. Und jetzt hast du halt
Ja.
Bray Wyatt mit Stimmverzerrer und Gardine vorm Gesicht.
Man muss aber auch sagen, viel Kraft kann Sister Abigail ihm ja auch nicht geben, so oft wie er auf die Fresse bekommt, ne?
Ja, das ist richtig, aber ich glaube, darüber kann man nochmal hinwegsehen. Also ich finde auch, wenn man da jetzt zum Beispiel eine Frau genommen hätte, die halt echt irgendwie ein creepy Outfit hat oder sonstiges und halt irgendwann mal plötzlich im Match erscheint und dann irgendwie eine Auswirkung hat, dann wieder verschwindet beispielsweise und halt cool, also psychologisch das Ganze macht, es hätte so viel Potenzial, aber es ist halt wie bei allen mit Bray Wyatt. Alle Sachen mit Potenzial werden verhunzt, mal ganz ehrlich. Also ich habe noch keinmal erlebt, dass halt irgendwas mit Potenzial komplett gut durchgezogen wurde. Genauso wie die Fehde damals Bray Wyatt gegen John Cena. Der Ansatz war ja echt gut. Also gerade dieses von wegen, ja, hier, ich lock deine böse Seite hervor und Co. Und du bist es immer eine tolle, nette Superstar. Aber ich schaffe es halt, das rauszukriegen durch Mindgames und Co. Super, aber dann kam halt irgendwann, wo dann halt ein Kind am Ring steht und dann mit Stimmenverzerrer. Naja.
Das war echt scheiße. Aber,
Ja, aber das war halt auch wieder, der Ansatz war ja gut, aber das war halt falsch gemacht.
gerade, ich meine, dieses Sister Abigail-Ding, das hätte auch ein kompletter Neustart sein können, weißt du? Also, du hättest sagen können, okay, Bro hat davor immer verloren, war kacke, so, aber jetzt ist Sister Abigail da und jetzt ist Abriss. Also, das hätte ich komplett abgenommen. Und jetzt ist dann einfach, okay, so, dann nehmen wir die Gardine.
Stell dir die Gardinen drüber, los geht's.
Dieser Dialog hat bestimmt genau so stattgefunden. Okay, nehmen wir die Gardine.
Also, Make-up ist zu teuer. Ich meine, WWE spart ja eh Geld, ne? Also haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ey, Kosten sparen.
Aber lass uns doch mal vom langweiligen Bray Wyatt weggehen, wieder zu interessanten Leuten. Wir haben schon über den Undertaker gesprochen, warum sein Gimmick funktioniert. Wir haben über Kane gesprochen, warum sein Gimmick funktioniert hat. Es gab ja auch dann die Fehde eben Undertaker gegen Kane. Wollen wir da vielleicht mal drauf eingehen noch?
Können
Oh,
wir da erstmal
gerne.
niederknien? Weil da hat die WWE so viel richtig gemacht. Oder
Dann,
nicht?
David, erzähl
Also
doch mal.
jetzt mal ganz ehrlich, also bei der Fehde, was ich halt da grandios fand von Anfang an, war einfach, dass du gemerkt hast, da steckt ein langer Plan hinter und es ist halt nicht einfach nur eindimensional aneinander, sondern es war ja wirklich tiefgründig. Also es ist natürlich jetzt nicht, dass man sagt, ey, ja, super Wende, habe ich nie vorhergesehen und das generell und ich bibber, sondern es war halt einfach für eine Wrestling-Storyline eine sehr vielschichtige Story, weil du halt einfach die Situation hattest, du hattest diesen Über-Undertaker und plötzlich kommt sein Bruder raus, wo man halt ja nur erstmal als Teaser wusste, von, ja, das ist dein Bruder lebt und du wusstest noch nicht mal, warum lebt er überhaupt, was ist denn da passiert und so weiter. Und er wollte ja gegen ihn kämpfen, Undertaker wollte aber nie diesen Fight haben, wollte ihn aus dem Weg gehen, der große Undertaker, der niemanden aus dem Weg geht. Und dann kam ja einfach nach und nach ja auch die Sachen einfach hinzu, dass man halt das mitbekommen hat, die Geschichte halt, dass Kane im Haus war, das gebrannt hat und später kam halt raus, dass halt auch die Eltern drin waren und wer hat das Feuer gelegt und Co. Also das war ja wirklich so Step by Step ein ganz langsamer Aufbau, der einfach phänomenal geklappt hat. Dann gab es halt.
Mal ganz kurz noch einhaken bei der Geschichte mit den Eltern. Was halt auch sehr ungewöhnlich war, war halt eben so die Facette, dass du an dem Babyface gezweifelt hast, ja. Es kam ja dieser Vorwurf quasi, der Undertaker hätte ihre Eltern umgebracht und hätte auch ihn umbringen wollen und sowas, ne? Und das ist halt erstmal so ein Vorwurf, der im Raum steht. Für ein Babyface, das ist dann halt schon Also für eine WWE-Storyline zu dem Zeitpunkt war das schon wirklich vielschichtig, wie du schon sagst. Dann
Ich
überhaupt.
finde auch selbst für heutige Storylines, also ich kenne halt nicht viele, wo die halt. Da hast du einfach gemerkt, die haben sich wirklich Mühe gegeben. Die haben wahrscheinlich wirklich auch Wochen und Monate vorher sich die ganzen roten Faden schon ausgedacht und wussten genau, das streuen wir langsam ein und dann kommt das hervor. Und das war so, wie du das sagst, man hat ja wirklich dann am Undertaker gezweifelt, dann irgendwann auch sympathisiert mit Kane, dann aber wieder umgeschwenkt, weil dann wurde es anders. Und das war halt toll. Man muss halt einfach sagen, so diese großartige, riesige Gimmick-Storyline war halt so stark, dass dieser Bann ja nie wegging. Also jeder, der an Kane denkt, denkt sofort auch an den Undertaker und umgekehrt. Und das sind halt die Buzzers of Doom. Und das hat sich ja durch die Karriere auch durchgezogen.
Destruction.
Also, Destruction, Entschuldigung. Hat sich ja komplett durchgezogen. Das ist halt einfach, das zeigt einfach, wie großartig diese Storyline war. Dass es halt wirklich diese, und auch einfach, wie konsequent das immer weiter erzählt wurde, dass die beiden halt wirklich als Brüder verkauft werden. Und jeder von uns weiß alles klar, die sind eigentlich nicht verwandt. Aber jeder sieht die trotzdem. Als Wrestling-Fan sehe ich die als Brüder an. Also ich würde gar nicht dran zweifeln. Das sind einfach für mich halt Brüder. Undertaker, Kane, die gehören zusammen. Das sind halt echt die Brothers of Destruction, nicht Doom. Und ja, wie fandet ihr denn die Storyline damals? Also ich kann halt nur schwärmen.
Also was ich einmal ganz kurz dazu, was ich halt so geil fand daran, ist dieses, wie schon gesagt hat, diese Sache mit den Eltern, wo dann gesagt wurde, okay, der Undertaker hat das Haus oder wollte das Haus niederbrennen, damit auch Kane stirbt und dass dann Kane eben immer dieses Feuer auf seiner Seite hatte dabei. Ich fand, das war so schön schlüssig, so in sich drin, wo dann auch immer so sagt, okay, wenn jetzt Kane kommt, dann ist immer dieses Feuer im Ring. Also ich bin da extrem großer Fan von. Weil halt, wie David schon gesagt hat, wie viel Sinn da auch einfach hintersteckt, dass man gemerkt hat, okay, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht, wie bauen wir das auf? Und das passt halt gut zusammen. Und davon bin ich großer Fan.
Ich kann auch aus Designer-Sicht einwerfen, dass die halt auch bei den Designs der Anzüge als auch von generell den ganzen Auftritten halt wirklich darauf geachtet haben, immer dieses Gegenbeispiel zu haben. Also wir haben es zum Beispiel halt bei Kane ist ja alles extra rot. Die haben dieses Rot ja so penetrant rausgeknallt wie sonst was, um halt direkt im Kontrast dazu das kalte, düstere Blau-Lila vom Undertaker immer zu haben. Also da haben die eigentlich echt ein Meisterwerk einfach geleistet, weil die das komplett, wie du halt sagst, durchdacht haben, wie sonst was. Und eigentlich ist das ja schön zu sehen, was halt eine richtig gut durchdachte Storyline ausmachen kann, die Zeit hat. Aber irgendwie vermisst man das dann umso mehr, oder nicht? Also, wenn ich jetzt einfach gerade zurückdenke, wie ich die Storyline empfunden habe damals, oder wenn ich zurückdenke, wie fand ich diese Fehde, oder finde immer noch, oder sonstiges, eigentlich schade, dass man halt das zum Beispiel nicht bei Bray Wyatt geschafft hat. Weil bei ihm gibt es halt nie sowas. Also, du hast immer halt, Bray Wyatt leidet darunter, dass du halt immer das Gefühl hast, es ist nur kurzfristig geplant. Und es wird halt nie dieses Gimmick komplett durchgezogen. Bei Undertaker und Kane hat sich das Gimmick gegenseitig ja sogar verstärkt.
Ja, also mich ärgert das immer so ein bisschen, weil ich mir denke, wie wir gerade schon gesagt haben, ich glaube schon, dass vieles in die Richtung möglich gewesen wäre bei einem Bray Wyatt. Jetzt, also klar, also wir wollen alle nicht irgendwie einen Kane 2.0, genauso wie du sagst, okay, wir brauchen keinen Shawn Michaels 2.0 oder sowas. Aber es wäre halt vieles möglich gewesen. Und sind wir mal ehrlich, irgendwie, wenn da so ein Bray Wyatt so creepy lacht und in seinem Schaukelstuhl schaukelt, das hat auf jeden Fall Atmosphäre. Aber jetzt bist du einfach, also ein Undertaker. Promos, die hatten jetzt auch nicht immer den krassesten Inhalt. So einfach. Also, es ist jetzt nicht, wenn Paul Heyman redet, ne? Kann man jetzt einfach mal so sagen. Aber beim Bray Wyatt bin ich einfach gelangweilt, wenn er redet. Und beim Undertaker höre ich halt zu, so nach dem Motto, okay, das ist einfach so eindringlich, wenn er mir was erzählt. Und bei Bray Wyatt sagt einfach so 17 Sachen und dann kommen irgendwie die Adler und dann kommen die Raben und pass auf, weil dann kommen noch die Fledermäuse und denkst du so, ja, okay, ist mir egal. Aber wenn Undertaker einmal sagt, Rest in Peace, so, dann weißt du, okay, shit is going down.
Ja, weißt du, bei Bray Wyatt ist es halt immer so, da kannst du auch die demente Oma im Altersheim besuchen.
Ja,
Da
nicht so ein
gibt es
bisschen.
genauso viel Inhalt in dem Geschwafel dann.
So ein bisschen Jürgen von der Lippe im Altersheim, passend zum Hemd.
Ja.
Ja, guck mal, im Vergleich, wenn du jetzt wirklich sagst, zum Beispiel, okay, Undertaker, wenn er was gesagt hat, hat das halt auch Sinn und Zweck. Aber jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt dann die Storyline nehmen, Undertaker Kane, da wurde ja auch ein bisschen mehr gesprochen, aber das
Okay,
hatte
klar, das
alles.
stimmt.
Und das hat halt alles Sinn, wie halt Chris richtig sagt. Das war halt in sich auch geschlossen und auch logisch einfach. Und dieses in sich geschlossen und logische ging halt bei Bray Wyatt ab, als er debütiert hatte. Das Gimmick, das kann halt funktionieren. Also generell zeigt das ja einfach auch. Gimmicks können funktionieren auch heute noch. Aber es war halt nicht geschlossen. Du hast halt irgendwie keinen roten Faden drin und du wusstest dann irgendwann auch nicht mehr die Motivation. Er hat verloren. Und es gab halt ja, kein Ziel oder keine Konfrontation, auf die es hinaussteuert oder auf sonst irgendwas. Dass er, zum Beispiel, als er debütiert war, habe ich gedacht, okay, die versuchen da echt ein Stable aufzubauen, was versucht, diese Liga zu erobern. Und halt zum Beispiel die Gedanken von den Leuten halt umzudrehen, dass sie halt eher überwechseln und auch das so, wie sie sehen. Und diese Ansätze gab es halt bei White halt sehr oft, auch gegen John Cena. Wie gesagt, war ja auch genau dasselbe. Da war ein klares Ziel. Von wegen, ja, ich bring dich dazu, dass du halt auch deine böse Seite zeigst. Ging auch hinüber und Co. Und das zieht sich halt durch. Und ich bin halt gespannt aktuell, was sie halt mit Finn Balor vorhaben und den Demon. Und habe da ein bisschen Sorge, dass die WWE das eher kurzfristig als Marketingoption sieht, nach dem Motto, wenn wir den Demon ankündigen, dann sind halt die Pay-Per-View-Zahlen höher. Oder die Einschaltquoten höher. Aber das war es dann auch. Ich weiß es halt aktuell nicht, zum Beispiel, wofür jetzt der Demon richtig eingesetzt wird von der WWE.
Ja, das ist immer die Sache. Das ist nach dem Motto, okay, jetzt wird es quasi ernst, jetzt bin ich der Demon. Bumm. Und dann verliere ich ja, mich. Das finde ich auch
war
gut.
Halt, es war halt immer so für mich anfangs, das ist, er macht das halt zu einem großen Match. Das ist so eine Art Kriegsbemalung, ja? Und jetzt versuchen sie es halt so aufzubauen, so dass er dann halt 10-mal stärker ist oder sowas. Das ist, ja, ich habe da auch ein bisschen Sorgen. Also, ja, diese Gimmicks, Wyatt, Bella, was auch immer, können funktionieren, aber eben nur mit vernünftigen Schreibern im Hintergrund. Und ja, wir wissen ja, wie das aktuelle WWE-Produkt aussieht in
aber
der
ich muss sagen
Hinsicht.
Jetzt auch gerade so aktuell, wenn sich Leute beschweren, ah, okay, der jetzt verliert irgendwie ein Finn Balor, verliert jetzt gegen Kane. Ja, das ist nicht so geil, aber ich finde, das ist okay, weil es verliert halt nur Finn Balor gegen Kane und es verliert nicht der Demon gegen Kane. Also das sind für mich wirklich so zwei getrennte Sachen.
Warte.
Überleg doch mal. Finn Balor als Demon hat jetzt noch kein einziges Match verloren, weißt du?
Ja, aber siehst du als Fan wirklich so weit gefühlt, wenn du drüber nachdenkst, analysierst, okay, kannst du es vielleicht so machen, aber als Fan denkst du einfach nur, Finn Balor hat verloren, ganz einfach.
Ja, ganz genau. Das finde ich auch, das ist einfach zu weit hergeholt. Ich glaube zwar auch, dass die WWE das möchte, dass man es so sieht, aber das ist halt verdammt nochmal derselbe Typ. Und es sind ja nicht nur Dreijährige, die das gucken und dann sagen, ja nee, das ist ja nicht der Dämon gewesen. Ach, das, ich weiß nicht, ich find das seltsam.
Vor allen Dingen, selbst der Name ist ja gleich. Wenn jetzt eben zum Beispiel sagen würde, okay, der eine heißt nur Demon, der andere heißt Finn Balor, alles klar, aber es ist halt The Demon Finn Balor. Aber allgemein, meint ihr denn, das liegt an den Gimmicks, dass die nicht mehr zeitgemäß sind? Oder meint ihr schon, dass es zeitgemäß ist, aber halt das Booking nur nicht stimmt?
Ja, wie gesagt, das kannst du alles machen. Das kann auch funktionieren. Und damit haben sie auch die beiden richtigen Leute, die es zum Funktionieren bringen. Es liegt wirklich allein am Booking. Damit steht und fällt alles. Hätte ein Undertaker nicht so gutes Booking über viele Jahre gehabt, wäre der heute auch nicht so die Riesenlegende wahrscheinlich. Und ja, das, was soll man da sagen? Wir haben jetzt schon 80 Mal oder so gesagt, Bray Wyatt könnte super funktionieren. Und ja, wir können es auch noch 100 Mal sagen, das Problem ist halt einfach diese beschissenen Hollywood-Schreiber.
Ich bin für Michael Bay als Booker.
Oh Gott.
Überall Explosionen.
Das wäre mega, gell?
Dann hätten wir auch wieder Feuerwehr. Die Gardine.
Ach nee.
Aber ich glaube. Ich mache das so eh in jedem Podcast. Ich möchte mal ganz kurz eine Frage an die Hörer, die es noch bis hierhin geschafft haben, richten. Findet ihr, dass übernatürliche Gimmicks noch zeitgemäß sind oder nicht? Das würde mich echt interessieren.
Danke. Sind gespannt. Ja. Wenn wir sonst nichts mehr haben, wenn wir jetzt einfach noch sagen, okay, Bray Wyatt, tja, verkackt, Finn Balor, Demon und Undertaker. Unfassbar geil. Sollen wir zu den Fragen kommen?
Moment.
Oder möchtest du noch irgendwie von irgendeinem Arschmann erzählen oder sowas?
Wir haben schon eigentlich alles abgehandelt, aber auf eine Sache sollten wir eingehen, wenn es um Trash geht, weil es unfassbar makaber war. Erinnert ihr euch noch an die Katie Vick Story?
Oh mein Gott, Alter. Oh ja, das ist aber auch, das ist aber auch sehr schwierig.
Aber nett, wenn man sagt, es war sehr schwierig.
Also, wenn wir bei Trash sind, dann sollte man darüber reden.
Dann erzähl doch mal die Katie Vick-Geschichte.
Okay. Fehde Triple H gegen Kane. Triple H beschuldigt Kane, er sei ein Mörder, er habe seine ehemalige Freundin umgebracht. Kane sagt, Es war nur ein Unfall oder was? Irgendwie die ist bei einem Autounfall oder irgendwas gestorben, wo sie zusammen im Wagen saßen oder so. Aber Triple H meint dann halt so, ja, Kane hat Katie Vick nicht nur umgebracht, er hat auch noch Sex mit ihrer Leiche gehabt.
Legitim, legitim.
Ja,
Na, absolut normal, ne? Wer
und
kennt
hat
das
dann auch
nicht? Solange sie noch warm ist halt, ne?
irgendwann
Alter.
Videomaterial bereitgestellt, wo er ihn halt quasi so überführen wollte, als wäre das damals heimlich aufgenommen worden, wo halt Triple H eine Kane-Maske aufhat und zu diesem Sarg, wo angeblich Katie Vick drin liegt, geht, war halt eine Schaufensterpuppe oder so, und mit ihr rummacht und ihr an die Möpse packt und irgendwie seine Liebe gesteht und dann, ja, zieht er sie erst aus und riecht an ihrem Schlüpfer und ja, legt sich dann, glaube ich, mit ihr zusammen in den Sarg oder irgendwie so war das, ne?
Kai kennt das. Und nudelt die da
Das,
ordentlich weg, ne? Also,
ja, hat er das nicht
also.
sogar noch gesagt irgendwie? Ich habe sie geknallt oder irgendwie sowas. Ich erinnere mich daran, dass er irgendwas Dummes gesagt hat noch
Er hat sie
danach.
weggebombt.
Er hat einfach
Ja.
weggeoxt. Weggebuttert.
Alter
Wirklich, auch Olaf
Schwede.
darf schneiden.
Olaf freut sich so gerade.
Mein Gott. Also Trash, also mal ganz ehrlich, was Trash angeht, da war die WWE immer, sehr, sehr gut drin. Also wir hatten ja schon alles. Wir hatten ja auch Szenen, wo man live bei einer Geburt dabei war von einer älteren Dame,
Von einer, die eine
Oh, die
Hand
Hand, ja,
geboren
ganz
hat. Ja, wo
vergessen.
dann die Hand rauskam mit Schleim und war alles mögliche dabei. Also Trash kann die WWE sehr oft, aber nicht unbedingt sehr gut. Sagen wir es mal so.
Das finde ich ist ein sehr schönes Fazit für diesen Podcast.
Ja. Und bei Übersinnlichen ist es eigentlich ähnlich. Es ist halt immer
Ja.
so, WWE kann, wenn sie will. Aber will anscheinend nicht immer so richtig. Schwierig.
Genau wie Katie. Na, lassen wir das.
Wow.
Oh.
Okay, jetzt kommen wir zu den Fragen. Das reicht jetzt. Es reicht einfach. Gott. Alter.
Ja, komm,
Großer Olaf.
machen wir mal noch ein paar Fragen hier.
Ihr wisst wie immer, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne schicken an fragen@headlock.de oder Facebook, Twitter, bei YouTube in den Kommentaren. Und natürlich, wie kann man diese Fragerunde besser einleiten als mit dem guten alten Tobi? Der Tobi fragt uns nämlich, was denkt ihr, wie lange The Shield nun zusammenbleiben werden? Und ich gebe mal direkt das Wort an Chris. Chris, was sagst du? Wie lange werden die drei besten Freunde zusammenbleiben?
Ich sage so, ja, also sie müssen jetzt nicht immer zu dritt zusammen sein, aber dass sie halt eben eher miteinander kommunizieren und gewisse Stories am Laufen haben. Ich sag mal so Royal Rumble oder sowas. Denn ja, das Ziel vom Shield kann eigentlich nur sein, Roman Reigns weiter overzubringen und eben von dem Namen zu profitieren und T-Shirts zu verkaufen. Und die WWE hofft halt Geld zu machen und auch, dass Roman Reigns bejubelt wird. Aber spätestens beim Rumble wird irgendein Bruch kommen, dass wahrscheinlich Dean Ambrose Heel turnt, was ihm auch mal gut tun würde, dass da mal ein bisschen was Neues reinkommt. Und ja, deshalb, also Royal Rumble ist für mich so das höchste der Gefühle. Mal abwarten, wann Roman wiederkommt. Er hat ja auch, was ist es jetzt? Hirnhautentzündung
Hat
oder
der nicht irgendwie
Mumps oder
Food
was?
Poisoning oder keine Ahnung?
Meningitis.
Nee, er hat das ja, glaube ich, nicht. Nee, die sollten irgendwie Mumps haben oder so, habe ich
Ja,
jetzt
ja.
gehört. Also
Ja, auf
ich.
jeden Fall eine Krankheit, die halt ihn erstmal umhaut und
Fußpilz.
demnächst wieder fit ist.
David, was glaubst du, wie
Na,
lange
nein,
Shield
ich kann heute nicht
zusammenbleibt?
antreten, ich habe Fußpilz.
Ich kämpfe jetzt barfuß wie Rusev.
Und verliere auch immer.
Weil er hat ja so Schmockfüße wie Michael Cole. Oh Gott.
Hörst du doch mal
Also
auf.
Shield, David.
Shield, die drei Freunde, alle drei zusammen. Bei denen, ja, ich bin dabei, Chris. Also Anfang nächsten Jahres wird dann der Split kommen. Ich denke aber sogar, also die Intention ist dieselbe, wie Chris sagt. Also die WWE will unbedingt, dass halt Roman Reigns davon profitiert. Es geht auch um nichts anderes. Er soll bejubelt werden, the next big thing sein. Na, 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 wissen wir alles. Und ich denke, beim Rumble wird es dann den Turn geben und ich rechne mit einem Double Turn. Und zwar, dass halt WWE drauf spekuliert, dass wenn Dean Ambrose als auch Seth Rollins Heel Turn gegen Roman Reigns, dass halt die Crowd entsprechend dann zu Roman Reigns hält Ich denke mal, dass wenn das passiert, genau das Gegenteil passieren wird.
Megapop einfach, Megapop.
Alle so, ja, genau, gibt's einen Megapop, das Dach der Halle fliegt weg. Und ja, aber irgendwie sowas wird sein, weil die wollen Roman Reigns wieder wahrscheinlich im Main Event sehen, tippe ich mal von WrestleMania, also muss er zu Royal Rumble herum da rauskommen.
Ich bleib bei meiner Hoffnung und ja, wir werden alle haben diese große Befürchtung Roman Reigns gegen Brock Lesnar, aber ich glaube immer noch daran, WrestleMania Shield Triple Threat Match, das ist meine Hoffnung. Und wenn nicht, dann wenigstens mal den Ambrose Heel Turn. So immerhin etwas.
Ist euch eigentlich mal aufgefallen, wie oft Roman Reigns jetzt zuletzt am Stück im Main-Event von WrestleMania
war? Ja, das ist jetzt das vierte Mal, wenn er dieses Mal dabei ist.
Übel, oder?
Ja, ist ja. Dann glaube ich, ganz das hat übel. Bis jetzt nur Hulk Hogan geschafft, viermal hintereinander, glaube ich. Oder fünfmal hat Hulk Hogan geschafft. Dann ist Reigns der Erste, der es viermal geschafft hat, der Zweite.
Nee, Cena nie. Nicht? Cena war nie so krass im Main-Event die ganze Zeit.
Dann war es aber, weil er verletzt war.
Nicht, ich glaube, Cena war dreimal hintereinander maximal.
Ja. Dann lag es aber an der Verletzung.
Genau. Nee, Cena war allein halt schon zweimal wegen The Rock natürlich und dann davor oder so war er noch. Also ich glaube, Cena war maximal dreimal und Reigns jetzt vielleicht viermal. Yay. Cool.
Jubel, nächste Frage.
Genau. Apropos Jubel. Warum wird Bobby Roode als Face mit der Begründung, dass sein Theme, also sein Glorious Theme, nicht zu einem Heel passt, eingesetzt? Obwohl das natürlich bei NXT so war, dass er richtig schon diesen Oldschool-arroganten Heel hatte. Tobi fragt dann, guckt Vince McMahon und Co. einfach kein NXT oder ist es ihnen schlichtweg egal, weil es eh nur eine Indie-Show ist für die ganzen Indie-Smart-Marks, die sich sowieso dann nur an das Network halten? Seht ihr das ähnlich? Oder eher gesagt, könnt ihr diesen Grund nachvollziehen, dass gesagt wird, okay, Bobby Roode muss Face sein, weil wegen seinem Glorious-Lied?
Nein.
Das ist gut, sehe ich auch so.
Aber alles an Bobby Roode schreit Heel. Ja. Seine Mimik, sein Aussehen, wie er sich bewegt, und das hat halt mit dem Theme-Song noch nicht viel zu tun. Ich weiß auch nicht, ist das die offizielle Begründung oder ist das jetzt einfach nur ein Gerücht, dass Vince das so sieht?
Ja gut, es gibt nie eine offizielle Begründung, Vince McMahon wird jetzt nicht die Pressekonferenz halten.
Ich glaube da eher, aber das wird eine Ente sein irgendwo. Also so.
Nein,
wie,
das
so
macht
wie,
Sinn. So wie ich habe es aber auch schon mehrfach gehört jetzt schon.
Ja, weil sie alle voneinander abschreiben. Die super Wrestling-Journalisten. Ja,
aber guck mal, wenn du es logisch betrachtest, wenn du einfach sagst, okay, der Theme-Song, der geht erstmal im Internet viral, der ist beliebt, die Fans machen Stimmung und kaufen dann halt auch Merchandise von ihm. Und die Logik von Vince,
ja,
die kennen wir halt alle, die ist halt einfach, okay, nur Faces verkaufen gut Merchandise und Co. Und ich kann mir das halt wirklich sehr gut vorstellen. Es ist ja bekannt, dass Vince halt wirklich nicht regelmäßig NXT verfolgt und Co. Und da der größte Fan von ist.
Aber die Zahlen sieht er doch auch bei NXT, wo er auch so viele T-Shirts verkauft hat.
Also, ja, aber er denkt dann einfach an eine andere Demografie innerhalb der Crowd, weil die Crowd von Raw und SmackDown, die ist deutlich jünger und deutlich markiger als die von NXT.
Ja, aber da muss man halt realistisch sehen. Was rüberkommen von dem Charakter, dass er Face ist, und da kommt ja auch nicht viel.
Es ist auch total sinnlos.
Ganz ehrlich, das wird nicht lange so bleiben, dass er Face ist.
Das macht doch keinen
Sinn. Das passt doch einfach nicht. Ich habe die Sorge. Aber jetzt mal ganz ehrlich, habt ihr nicht auch die Sorge, zumindest? Ich hab mittlerweile echt die Sorge, dass die halt das mit Root echt verscheißen.
Du meinst so wie Shinsuke halt, Nakamura?
Ja, ich glaube halt wirklich, dass die den einfach als Face rausknallen und einfach nach dem Motto: so viele Gedanken machen wir uns nicht, weil der Theme-Song, der ist ja eh over, das passt schon, und setzen den als Face ein und das war's. Also ich glaube halt nicht, dass es aktuell irgendwie große Pläne gibt, oder vom Gefühl her habe ich halt einfach als Fan schon Sorge, weil. Ist halt wie Chris sagt, bei Root spricht für mich alles für einen Heel, für einen schönen Oldschool-arroganten Heel, den er halt super verkörpert hat, und auch dazu passte meiner Meinung nach dieses Gimmick eigentlich noch mehr als zu einem Face. Aber es ist halt beliebt geworden und ja. Aber das ist so meine Sorge.
Aber ich glaube generell, dass mit einem Bobby Root nicht so viel angefangen wird, also wird es nicht der nächste Main-Eventer, weil er ist ja auch schon 40 Jahre alt, ne? Also so. Ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, okay, wir werden ja jetzt noch 5 Jahre Main Event von WrestleMania haben.
Schade, dass er nicht aussieht wie ein Inder, ne? Dann wird's gehen.
Ja gut, aber der Inder ist auch, glaube ich, noch relativ jung.
Ja, aber da kommt's doch nicht drauf an. Er sieht halt aus wie ein Inder und deshalb wieder vermarktet.
Er ist ein breiter Inder.
Ja.
Egal, gehen wir mal weg von Indern, kommen wir mal zu der Frage von Daniel, der fragt nämlich über Facebook. Was findet ihr beeindruckender? Ein Power-Move, zum Beispiel ein Bodyslam von Cesaro an Big Show bei WrestleMania 30, ja, da kann man ja auch genauso gut nehmen, den Bodyslam von Hulk Hogan, oder ein High-Flying-Move wie zum Beispiel den 630 von Prince Puma oder halt Ricochet. Oder kannst jetzt ja egal beliebigen High-Flyer-Move nehmen. Wie seht ihr das, David?
Es kommt auf den Move an. Also ich finde gerade bei Cesaro, er hat halt einen anderen Move, den ich halt wirklich noch beeindruckender finde.
Das ist halt.
Nee, das ist, wenn er in die Ringecke geht und sein Gegner steht draußen, außerhalb des Rings.
Oh,
und
stimmt.
Greift ihn und zieht ihn hoch zum Suplex. Und dieser Move, den finde ich beeindruckender als so ziemlich jeden High-Flying-Move. Aber generell muss man schon sagen, sind High-Flying-Moves halt ja imposanter halt einfach, weil die halt beeindruckender sind, akrobatischer. Aber so ein Power-Move, wie gesagt, der von Cesaro, der stellt für mich so ziemlich alles andere in den Schatten. Und da, das hast du aber auch im Übrigen, was ich ganz lustig fand, damals an der Crowd gemerkt, als er das zum Beispiel gegen Cena gemacht hatte, dass da echt ein riesen Raunen durchs Publikum ging. Also die halt schon realisiert haben, okay, da steckt richtig Kraft hinter.
Chris?
Ich finde sowohl Power-Moves als auch High-Flying-Moves auf ihre eigene Weise dann beeindruckend. Da kann ich nicht sagen, was ich da beeindruckender finde. So High-Flying ist halt, ja, vielleicht ein bisschen spektakulärer, aber ein geiler Power-Move, eben wie eben so ein Body-Slam an Big Show oder so, ist ebenso beeindruckend wie halt irgendein Gefrickel mit 5 Schrauben in der Luft.
Was ich halt dazu sagen muss, ich finde, ein Power-Move erfordert ein bisschen mehr Aufbau. Also dieser Body-Slam zum Beispiel, egal jetzt von einem Cesaro oder von einem Hulk Hogan dann, das war ja alles quasi dieses, okay, das kann man eigentlich gar nicht schaffen, da steckt ja dieser Aufbau hinter. Und so ein, keine Ahnung, Corkscrew, keine Ahnung, eingesprungen mit 17 Schrauben, das kannst du doch einfach mal so im Match zeigen, also einfach mal so in Anführungsstrichen im Match zeigen, ohne jetzt wirklich diesen extremen Aufbau dafür zu haben. Ein Power-Move ist auch viel mit diesem, der spielt halt mit dem Moment. So wie zum Beispiel, wenn John Cena zum Attitude Adjustment halt Big Show und Edge zusammen hochnimmt. Das ist so ein bisschen das, was ich dabei geil finde, aber an sich ist halt, wie du schon gesagt hast, Chris, diese High-Flyer-Moves sind einfach spektakulärer. So grundlegend. Aber jetzt kommt eine Frage, auf die freue ich mich sehr und da bin ich auch extrem gespannt, gerade auf Chris' Meinung, wenn der hoffentlich auch so abpasst wie ich. Und zwar
der rastet jetzt komplett aus.
Und zwar fragt der Kai über Headlock: Könnt ihr bitte nochmal eure Probleme mit Ryback klarer definieren? Habe gerade ein paar Matches von ihm gesehen und fand ihn als Wrestler klasse.
Boah.
Chris.
Oh, Chris atmet schon durch.
Wenn ich mich über Ryback äußere, muss ich aufpassen, dass es nicht ins strafrechtlich Relevante geht.
Explicit Lyrics.
Der Typ, also, sagen wir mal so, ich versuche es freundlich zu sagen. Ein Typ, der null Mic-Skills hatte, nur von einer Catchphrase und seinem Steroidkörper gelebt hat und im Ring unfassbar eindimensional war.
Jinder Mahal?
und am laufenden Band zusätzlich noch Leute verletzt hat, weil er einfach unsauber gearbeitet hat. Ryback konnte funktionieren, wenn man ihn dosiert eingesetzt hat, aber er selbst hat sich als den größten Star aller Zeiten gesehen, was er eben nicht war. Weder in Sachen Ausstrahlung, noch In-Ring-Talent, noch am Mikrofon. Da, charismatisch war das halt eine Nullnummer. Das war ein Monster unter vielen. Und da hat ihm lange Zeit seine Catchphrase drüber hinweg geholfen. Aber wenn er mal ein Mikro in die Hand gekriegt hat, war das einfach nur furchtbar. Und seine Matches, da brauchte er halt schon wirklich spezielle Gegner, um da Sachen rauszukriegen. Also ich sage jetzt nicht, dass jedes Ryback-Match schlecht war, aber ich sage, es lag, wenn das Match nicht schlecht war, lag es nicht an ihm, sondern an dem Gegner. Also mit einem Punk waren Sachen möglich. Die Matches gegen Kalisto waren auch so, dass man sie sich anschauen konnte. Und auch die Aufeinandertreffen mit Kevin Owens gingen. Aber das waren eben auch Leute, die um seine Schwächen herumgearbeitet haben. Gerade ein Punk und ein Owens. Ein Kalisto ist halt jemand, ich bin kein großer Fan von Kalisto, aber er kann mit größeren und schwereren Gegnern gut arbeiten. Und das ist da so ein bisschen reingekommen. Ansonsten fand ich Ryback wirklich furchtbar. Und auch wenn man so mitkriegt, was der Typ so von sich lässt, einfach was der für Sprüche raushaut, das ist ein riesengroßer Vollidiot.
Finde ich gut. David?
Ja, Ryback ist für mich eigentlich eine 1-zu-1-Kopie vom Ultimate Warrior, was halt einfach
Goldberg, oder?
Nein, Ultimate Warrior, ich erkläre es ja, warum. Er hat halt seine, ja, Goldberg auch, aber ich finde Ultimate Warrior passt besser, weil er hat halt seine Squash-Matches, die waren gut, weil es einfach passt, also das war kurz, knackig, er hat halt Feed Me More gesagt und so weiter und fertig. Die Catchphrase kam von der WWE, haben sie durchgezogen und gepusht, alles gut, er wurde halt immer höher gepusht, hat dann höhere Gegner bekommen, wo die Matches, ja, so lala waren, es sei denn halt, wie Chris sagt, der Gegner hat ihn halt mit durchgezogen und das Problem, was ich dann halt noch zusätzlich habe, also er konnte halt selber keine guten Matches machen und er hat dann einfach dieses selbe Verhalten gezeigt, wie halt Ultimate Warrior damals, dass er halt einfach nicht realisiert hat, was ist meine Eigenleistung und was ist einfach gutes Marketing und Booking von der WWE gewesen. Und er einfach sich zu sehr als zu wichtig und zu großen Star gesehen hat, was halt einfach gar nicht ging, allein schon, dass er dann damals rausgehauen hat von wegen, ja, ich bin der nächste John Cena und Main Eventer und Co. Und wo du einfach nur dachtest, du lebst gerade nur von der Catchphrase und eigentlich ist es jetzt der Moment, wo ein richtiger Star dann abliefert und dann zeigt, ich bin mehr als diese Catchphrase, sondern halt das selber verstärkt. Aber hat er nicht gemacht. Er war einfach komplett eindimensional. Die Matches waren halt ähnlich und mal ganz ehrlich, ohne diesen Catchphrase und halt die ganzen Swash-Matches wäre halt nichts anderes gewesen, außer halt ein Typ, der halt ordentlich Kraft hat, muss man ehrlich sagen, und halt aufgepumpt ist wie sonst was, aber das war's. Und am Mike war der halt auch nicht gut. Also er war halt einfach von Qualifikation her nicht so gut, wie er gebookt wurde.
Problem bei mir war auch irgendwie bei einem Ryback diese Sache, also wenn jetzt Leute sagen so, ja, aber der war doch krass over, ja gut, aber dann müsste auch ein Jack Swagger unfassbar over gewesen sein, weil alle Leute We the People gechantet haben. Und ich finde dieses, also man könnte jetzt ein bisschen sagen, da war dieses Powerhouse irgendwie, aber das macht halt einen Braun Strowman mit einer Leichtigkeit 70.000 Mal besser. Und also da, und wo du auch wirklich sagst, okay, das ist eine Bedrohung, wenn halt ein Strowman auf mich zukommt. Bei Ryback war er immer so, gibt mir gar nichts. Also
ja, bei Braun Strowman siehst du aber auch, dass er ja selbst reflektiert, dass er einsichtig ist und lernen will und sich dem Wrestling auch hingibt, ja.
Und sich auch immer verbessert.
Und sich immer verbessert. Bei Ryback hast du gemerkt, der Typ, der dachte, glaube ich, das ist echt, dass er wirklich da die Leute so weghaut, der war halt einfach nur ein kompletter Mark von sich selbst.
Ich finde, also ganz schon allein, was er immer sagt, so nach dem Motto, ja, die wollten, dass Goldberg zurückkommt und gegen mich verliert, AJ Styles sollte von mir gesquasht werden. Also ich,
ja, ja.
Ist einfach ein unsympathischer Affe, ey. Also ja. Das ist so meine Meinung zu Ryback.
Ich glaube, die Frage war jetzt gut beantwortet.
Genau. Die andere Frage vom Kai ist...
Ja, machen wir noch alle Fragen? Hier sind noch so viele.
Naja, nee, ich pick mal ein paar schöne raus. Ein bisschen Rosinen okay. Picken. Sind Cesaros Tapes nur Gimmick? Sagt er. Weiß da jemand was drüber von euch?
Ich weiß nur, dass das optisch total furchtbar ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Gimmick ist. Also diese Tapes, die sollen ja halt... da schon helfen, gerade nach Verletzungen. Er hat halt ja...
Die Schulterverletzung, genau.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es halt nicht nur Gimmick ist, aber was halt ein Riesenproblem bei Cesaro ist, dass der einfach unbedingt mal einen Modeberater braucht, weil einfach seine Outfits immer scheiße aussehen und diese Tapes, die machen es halt noch schlimmer.
Ich finde die Jacken cool und ich finde, durch die Tapes hat es auch so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal. Also klar, es gibt mehrere Leute, die diese Tapes haben, aber sie besser ist, wenn es einfach so ein blanker Cesaro da stehen würde. Und jetzt momentan, finde ich, findet er sich eigentlich, hat auch mit dieser Sheamus-Sache. Trotzdem geht jetzt so ein, also ich denke mal, es ist nicht nur ein Gimmick, kurz auf die, um auf die Frage einzugehen. Aber trotzdem ist so ein Cesaro, du merkst halt sehr so in Promos mit Sheamus, dass er nur dazu da ist, um diese Catchphrase zu sagen, dieses We don't just set the bar, we are the bar. Und Sheamus macht alles andere.
Ja, schon, aber wie gesagt, mir geht es einfach nur ums Optische, weil die Tapes machen für mich halt schon, mag Alleinstellungsmerkmal irgendwo sein oder nicht, aber es stört mich einfach von meiner Gesamterscheinung, genauso wie halt die Hosen andere Farben teilweise haben als dann die Stiefel und die Jacke eine andere Farbe als das T-Shirt, dazu dann den Zahnschutz, der auch wieder eine andere Farbe hat und Co. Also das zieht's halt nicht durch. Ja, die Frage, ich glaube auch nicht, dass es Gimmick ist, aber ich finde halt, es macht zusätzlich was kaputt.
Alles klar. Willst du noch irgendwas dazu sagen, Chris? Bist du Modeberater oder sagst du, nee, passt?
Die Tapes von Cesaro sind mir ziemlich furzegal.
Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, David würde da gerne was... ich weiß nicht. Wir werden sehen. Der Michael fragt nämlich per Mail zum Thema Wasted Talents, also verschwendete Talente. Findet ihr das Potenzial von Bailey verschwendet oder meint ihr, dass ihr Gimmick einfach nicht funktioniert? David.
Wie soll ich das jetzt beantworten? Ich sag's mal andersherum. Ich glaube schon, dass Baileys Gimmick funktionieren kann. Allerdings bei NXT. Und nicht in der Main-Show.
Weil?
Und nicht vor einer Mark-Crowd. Ja, weil einfach bei einer NXT-Show ist alles ein bisschen, wie soll man sagen, privater, intimer und Co. Und dann ist halt auch der Fun-Faktor klar da. Und dieser Fun-Faktor beim Publikum, der ist bei in der Main-Show viel geringer. Also du gehst halt nicht hin von wegen, ey, Party, und dann lachst du halt wie bei einer Indie-Show, wo halt einfach auch die Wrestler halt Blödsinn machen und du halt darüber lachen musst und einfach diesen Spaß mitmachst. Mhm. Und bei Bayley kommt halt noch zusätzlich hinzu, dass halt einfach das Booking total schrecklich ist. Also Bayley, bei der merkst du einfach, für NXT hat super gereicht, aber in Main-Kader, Main-Roster, für mich persönlich, da fehlt viel zu viel und das merkst du halt echt gravierend. Das Mic-Work ist echt schlecht. Ich finde halt auch ihre Mimik, sie kann halt einfach auch, da konnte sie auch vorher nicht, aber hier stört es halt einfach mehr, sie kann nicht böse gucken oder aggressiv gucken, wenn sie sich irgendwie rächen will, sondern es sieht halt eher aus, es kaut ihr auf die Lippe rum. Und die wurde halt total schlecht gebuckt, weil die Promos, die sie halten musste, sie wurde ja eigentlich als Dummbatz dargestellt. Und das kann nicht funktionieren. Also ich glaube auch nicht, dass man aus Bayley, außer dass sie halt bei den Kids super ankommt, es auf diese Art nochmal hinkriegt, dass die over wird. Meine Vermutung.
Chris, siehst du es genauso oder sagst du, nee, Bayley ist mega?
Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich sehe gerade die Aussage von Kai, von David, dass das in den Main-Shows nicht funktionieren kann, sondern nur bei einer Indie-Crowd. Das sehe ich komplett gegensätzlich, weil eigentlich ist es doch verwunderlich, dass gerade bei einer Smart-Mark-Crowd, die eben hauptsächlich geiles Wrestling sehen will, dass da jemand overkommt, der Leute umarmt. Das müsste eigentlich bei den Main-Shows, wo auch mehr Kinder sind und sowas und wo sowieso auch ein bisschen mehr Albernheiten da sind und es etwas familienfreundlicher ist, müsste das eigentlich besser funktionieren.
Ich glaub, Moment, muss reingrätschen. Ich meine damit nicht das Umarmen, sondern ich meine damit, wie Bayley sich verkauft nach dem Motto, von wegen, ja, ich kämpfe ja immer so viel und ich mache ja das.
Ja,
und
aber das war ja auch
war so lange dabei.
Das war ja auch ein bisschen anders bei NXT. Da hatte Bayley ja wenigstens einen Charakter als Underdog. Das ist ja, da will ich nämlich drauf raus. Das Problem im Main Roster ist, glaube ich, einfach, dass sie reingekommen ist und sie wurde überhaupt nicht richtig vorgestellt. So, was ist ihr Charakter? Was ist ihre Motivation? Sie war einfach da und so nach dem Motto: guckt mal, die hat bunte Klamotten an. Und sie sieht ganz lieb aus, das ist jetzt Face, jubelt ihr gefälligst zu. Und das hat halt auch einfach nicht funktioniert. Also, seit Bayley im Main Roster ist, ich weiß nichts von der. Keine Ahnung, was in der vorgeht oder was sie machen will oder warum sie irgendwas macht. Das wird halt nicht transportiert. Und ich glaube nicht, dass es allein an Bayley liegt, sondern hauptsächlich daran, dass sie überhaupt nicht wissen, wie sie diesen Charakter darstellen sollen. Also ich glaube, dass das Gimmick kann funktionieren und dass da auch Potenzial drin steckt, weil es ja eben etwas anderes ist. Aber das geht halt einfach nicht, weil da niemand gerade sitzt, der weiß, wie er diesen Charakter irgendwie schreiben soll.
Aber da möchte ich nochmal was entgegnen quasi. Weil du sagst, du glaubst halt nicht, dass es an Bayley liegt.
Nicht nur an Bayley.
Okay. Aber ich glaube halt schon, man muss halt noch sagen, mal von Gimmick und Promos abgesehen, die Matches von Bayley im Main Roster, die waren nicht wirklich prickelnd in meinen Augen. Also ganz ehrlich, da hat sie halt nicht abgeliefert.
Das stimmt, da finde ich sie auch nicht so überzeugend wie bei NXT. Aber das habe ich jetzt nicht unterstrichen in meinen Argumenten. Ganz einfach, weil nicht unbedingt Matches dazu gehören, um overzukommen. Ich meine, Alexa Bliss ist ein geiler Charakter, aber ja, matchtechnisch ist es jetzt auch nicht super, was da abgerissen wird. Muss man ja auch mal so sagen. Und da gehören auch noch andere Faktoren zu, eben um over zu kommen. Und da wäre halt eben so das Gimmick oder der Charakter, wäre dafür ja zielführender.
Ich finde das schon gut, wenn die mal vielleicht einen anderen Finisher kriegen würde. Ich weiß, den hat sie ja auch schon damals gehabt, aber der nervt mich dermaßen.
Das den finde ich auch ganz schlimm, ja.
Ach ja, also Bayley. Gut. Schwieriges Thema. Ich finde, ihr habt das gut zusammengefasst. Beide schönen Seiten vertreten. Zum Abschluss würde ich nochmal auch eine Frage nehmen, die ich eigentlich ganz geil finde, gerade in dieser Pay-Per-View-Flut, die wir haben. Und zwar die ist vom Tobi Top, also nicht unser Tobi, sondern anderer Tobi. Der fragt nämlich über YouTube. Ich fände es total gut, wenn die WWE in den Weeklies mal über mehrere Wochen ein Turnier richtig mit Vorrunde, Gruppenphase, Achtelfinale und so weiter stattfinden lassen würde, um einen Titel oder einen Title-Shot. Weil er fand nämlich das Mae Young Classic als Format relativ geil, oder wir hatten ja schon mehrere Turniere jetzt. Und ob wir denken, dass sowas in den Weeklies funktionieren würde und ob wir sowas gerne sehen würden. David.
Nein. Weil ich einfach bei der WWE, wenn ich jetzt gerade zurückdenke, War und SmackDown, welche Turniere es gab, ich kann mich kaum an eins zurückerinnern, wo ich sage, ja, das hat funktioniert und das hat mich auch echt gepackt, zumal wir hatten ja auch dann teilweise dann mal King of the Rings, die waren halt nicht mal mehrere Wochen, war halt an einem Tag, in einer Show, aber nee, irgendwie geht das nicht oder irgendwie kann das WWE nicht, ich weiß nicht, also es hat einfach nie was für mich gehabt bei den Weeklies, wo ich sage, das könnte man echt gut ziehen und dann hätte das was, sondern es faktisch wären ja in dem Moment halt sehr viele Storylines erstmal aufgehoben und wir wissen halt einfach, natürlich gibt es Potenzial, eine neue Storylines zu machen und Fäden, aber es kam noch nie so.
Chris?
Deswegen. Das sehe ich ähnlich wie David. Also ich bin eigentlich Fan von gut funktionierenden Turnieren. Da gab es auch mal so ein paar King of the Rings, die geil waren oder auch das Turnier um den WWE-Titel bei der Survivor Series, oh Gott, war das 98 oder 99? War 99, oder? Wo The Rock gegen Mankind den Titel geholt hat?
Ich weiß es nicht. Wir sagen einfach mal, es war vielleicht 99.
Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab es schon coole Turniere und ich könnte mir das auch vorstellen, dass dann ja, nicht unbedingt eine Vorrunde, aber dass wenigstens das nach einem normalen Turnierbaum, dass da sowas veranstaltet wird und man kann ja auch aus diesem Turnier eben einzelne Fäden entstehen lassen, wenn irgendjemand für einen eingreift oder was auch immer, ja. Da kann man eben die Leute, die raus sind aus dem Turnier, kann man ja dann auch weiter ins Programm bringen und eben in irgendwelche Rivalitäten stecken. Aber ich glaube, wir sagen ja sehr oft, dass WWE-Booking sehr kurzsichtig und sehr kurzfristig ist. Und da würden sie es sehr schlecht hinkriegen, im Main-Roster jetzt bei Raw oder bei SmackDown. Bei SmackDown würden sie es wahrscheinlich eh nicht hinkriegen, weil da zu wenig Leute sind, die du ernst nimmst in dem Turnier. Da irgendwie über ein paar Wochen so ein Turnier zu ziehen und das dann auch wirklich zielführend an einem Punkt, bis zu dem man eine gewisse Story geschrieben hat, dann zu beenden. Das traue ich einfach dem Booking-Team nicht zu, das vernünftig hinzukriegen. Und da sage ich deshalb auch, verzichte ich lieber auf ein Turnier, auch wenn es schade ist, als dann irgendeinen kompletten Rotz da serviert zu kriegen.
Ich sehe das ein bisschen anders als ihr, denn ich fände so ein Turnier, um mal einen Number One Contender rauszufinden, richtig geil, weil eigentlich haben wir immer, okay, die Fehde geht jetzt bis zu dem Pay-Per-View. Boom, dann ist Ende. Und dann machen wir einfach ein Five-Man-Multi-Man-Match und der Gewinner ist Number One Contender. Und dann Bums.
Und ja, ist auch kacke, aber das spricht ja dafür, dass das Booking einfach nicht kreativ genug ist, um etwas Langfristiges auf die Beine zu stellen.
Ja, und also deswegen würde ich mich halt irgendwie darüber freuen, wenn du jetzt, also klar, man kann immer sagen, zu wenig Leute natürlich, aber gerade irgendwie bei den SmackDown-Tag-Team-Titeln fände ich das ganz gut, wenn man da so ein Turnier machen würde, weil da könnte man auch irgendwie schön Breezango mal durchziehen oder sowas oder auch einfach nochmal Chad Gable und Chad Benjamin eine Bühne geben oder auch genauso. Auch
gar nicht lange her, dass da ein Turnier war um die Titel, das war doch, als sie eingeführt wurden, oder nicht?
Ja, gut, aber das war auch wieder so eine Sache nach dem, okay, verstehe ich. Aber für mich ist es halt ein geiles Mittel, um einen Number One Contender zu finden und nicht diese Multi-Matches. Und gerade auch, wenn du sagst, klar, wir hatten auch beim Universal Title, hatten wir, glaube ich, auch da hatten wir auch irgendwie einen Qualifying-Match oder sowas, weil Rollins wurde auch irgendwie ins Finale gesetzt und so. Aber ich finde auch gerade jetzt könnte man so ein Turnier machen, dass man sagt, okay, der Number One Contender wird dadurch ermittelt, dass wir jetzt, keine Ahnung, wir stecken jetzt einen Roman Reigns, einen Seth Rollins, einen Ambrose, einen Finn Balor, einen Bray Wyatt auch von mir aus. Und dann nehmen wir noch einen Braun Strowman und einen Samoa Joe, dann hast du schon 7, dann nimmst du noch irgendwie einen 8. Und dann packen wir die alle in ein Turnier und der Gewinner wird Number One Contender.
Aber ganz
ehrlich, das Problem, so Turniere hatten wir doch schon öfters bei
War. Und der Number One Contender ist doch auch, ehrlich gesagt, ziemlicher Scheißgewinn. Das hat immer was von goldener Ananas. Dann hast du einen Champion wie, keine Ahnung, Reigns oder Lesnar oder so. Und der Typ, dann gewinnt jemand das Turnier und so, hey, dafür darfst du beim nächsten Pay-Per-View antreten. Normalerweise müsste das das Ende eines Turniers sein, wo auch eine entsprechende Belohnung ist. Diese Belohnung ist ja überhaupt nicht da in dem Sinne. Ja,
ja, aber dann kannst du ja nur machen, wenn Titel vakant ist.
Diese Belohnung nicht.
Ja, aber, eben, mal, also, dann, aber solche eben, Turniere hatten wir doch
oft. Wenn Titel vakant ist, fände ich das geil. Dann einfach am Ende steht der WWE-Titel oder der Universal-Titel oder was weiß ich für einen Kacktitel, aber das fände ich dann interessanter als um den Number One Contender Spot. Das ist immer, auch wie du vorhin sagtest, diese Five Ways und Four Ways und was auch immer für Ways, das finde ich halt auch so unkreativ und langweilig immer.
Ja, was willst du denn stattdessen machen? Also irgendwas musst du ja
machen. Warum musst du denn ein Turnier machen? Wir hatten so oft Turniere bei Raw und SmackDown, wo es halt wirklich um sowas ging, Number One Contender und Co. Und alle liefen gleich ab, dass du eh wusstest, von wegen, wer im Finale landen wird. Und das war es dann halt auch. Also es war nie irgendwie, dass dann großartige Storylines entstanden sind in den letzten Jahren und dann irgendwas draus gemacht wurde und dadurch Spannung aufgebaut wurde, sondern im Gegenteil, die Turniere in den Weeklies haben eher das Ganze jedes Mal ausgebremst und es war eher immer eine Show, wo du dachtest so, nee, weil einfach die Ansetzungen so waren, dass du halt genau wusstest, worauf es hinausläuft und es war keine Spannung da. Und wie halt Chris sagt, dann Number One Contender als Titelgewinn, also als Hauptgewinn quasi vom Turnier, das ist dann auch echt goldene Ananas. Es bedarf in Wrestling meiner Meinung nach, also Turniere können super sein, das hat der WXW auch gezeigt zum Beispiel, aber bei der WWE habe ich einfach bei den Weeklies noch keinen guten oder nur ganz, ganz wenige gute Turniere erlebt, sondern viel mehr Turniere, die einfach alles runtergeschraubt haben vom Tempo, die irgendwie ein Antiklimax gewirkt haben und ich finde halt auch, Wrestling muss keine Turniere haben. Gut zu sein. Dann ist mir lieber, anstatt ein Turnier mit einem Baum, dann lieber, dass mal vernünftige Storylines gemacht werden, die langfristig geplant sind.
Ja gut, dann machen wir halt keine Turniere. Dann leck mich doch. Ich finde das eine gute Idee. Ich bin übrigens großer Fan von Beat the Clock. Das mag ich.
Oh Gott, ey, das sagt er jetzt ach, alles.
Doch, Alter, das ist voll geil als Maul.
Du bist ein schlimmer Mensch.
Wie kann man das denn gut? Ach du mein, können wir vielleicht mal aufhören, bitte?
Ey, komm, das ist Timing. Also komm, ja, das ist.
Also lass uns lieber diesen Podcast beenden, bevor wir dich umbringen.
Ich hasse euch. Ja, also.
Ja, so geht das nicht.
Dann guck doch lieber wieder deinen Arschmann an und freu dir ein, ey.
Ja, dann biete mal jetzt die Glock mit dem Booty Man und mach.
Ja, frisst du doch ein paar Würmer,
Junge. Ich habe keine Lust mehr auf
Chris. Glock.
Da geht mir auch ein
bisschen. Ich glaub's nicht. Olaf, warum, wenn du das hörst, dann müssen mit Kai reden, das geht so nicht.
Beat the Clock Podcast.
4 Stunden lang.
Wollen wir einfach über die tollsten Beat the Clock Matches reden.
Gibt's ja nicht.
Ach ja. Es war schön mit dir, David. Mhm. Ohne Chris. Ja. Weil der ist ein bisschen Sympathie verspielt.
Ja, wenn du keinen Geschmack hast, da kann ich ja nichts für.
Ach ja, sagt so, ja, Rey Mysterio und Jeff Hardy mag ich nicht.
Wie kann man Jeff Hardy doch nicht mögen?
Ach, so habe ich das nie mit euch gesagt,
Alter. Du hast mir richtig gesagt, ich hasse Jeff Hardy auf den Tod, ist der schlechteste Wrestler aller Zeiten, ich bin ein großer Ryback-Fan.
Der Chris lässt sich über Ryback auf den Hintern tätowieren, von daher passt das.
Und trägt dann so Hosen wie der Booty Man.
Ach ja.
Oh boah. Gott.
Ja, komm, lass
mal. Ja, es wird Zeit, Freunde.
Es war mir ein Fest.
Ja, mir nicht so.
Nochmal gerne an alle, also, wenn ihr mehr davon wollt, ihr könnt uns gerne auf Patreon unterstützen.
Was, wir sind jetzt immer nur auf Patreon, wie immer weniger werden.
Genau, also alles wird wieder hochgeladen. Leute laden die Files wieder hoch. Ach nee, ich will doch nicht. Also wie gesagt, ihr könnt uns gerne auf Patreon unterstützen, da gibt es dann das Match of the Week, Helden aus der zweiten Reihe, wo wir mal über Leute reden, die jetzt
vielleicht auch über den Bootyman irgendwann.
Vielleicht auch irgendwann über den Bootyman, ich weiß es nicht. Den Podcast macht dann Chris alleine. Da geht es eben um Leute, die jetzt vielleicht nicht zu so einem großen Podcast passen, aber über die man trotzdem mal reden sollte. Nicht den Bootyman, sondern andere, zum Beispiel Mr. Perfect. Und ihr könnt uns gerne bei iTunes bewerten, gerne 5 Sterne geben. Dadurch werden wir besser gerankt, weil Headlock euer Lieblingspodcast und unserer auch. Nochmal danke an David und Chris, dass ihr dabei wart. Das war mir ein Fest. Moment.
Hier muss doch sagen, worum es im nächsten Podcast geht.
Ja, genau, in unserem Handout steht, dass du es noch bewerben sollst.
Als Cliffhanger.
Ach so, ja.
Aber gut, du kannst einfach versauen, David. Danke für gar nichts.
Ja, tut mir leid. Ach, geh auf die stille Treppe.
Stille Treppe, genau. Nein, danke David, dass du dabei warst. Danke Chris. Im nächsten Podcast geht es um jemanden, der nämlich nicht nur der zweite Reihe war, sondern jemand, der einen kompletten Podcast verdient hat. Und zwar geht es um Eddie Guerrero. Und da wird auch Chris, soweit ich weiß, dabei sein.
Ja.
Von daher, ich gebe euch die letzten Worte. Ich sag tschüss. Danke, dass ihr dabei wart. Erst David, dann Chris.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Schön. Chris, du bist jetzt dran.
Tschüss.
Ich hasse euch alle so sehr.
Ja, das finde ich gut. Das bleibt drin als Schlusswort.